Zur Folge 141. Ich bin Tim, da drüben sitzt Benni. Hallo Benni.
Hallo Tim.
Und wir sind nicht alleine hier. Wer ist noch hier?
Hallo, hier ist Mahé.
Hallo Mahé.
Herzlich willkommen Mahé in unserem Podcast.
Vielen Dank.
Möchtest du dich ein bisschen vorstellen, kurz mit drei
Bitte halten Sie sich kurz.
Sätzen.
Mit drei Sätzen?
Ja.
So Elevator-Pitch-mäßig.
Ja genau, pitch dich mal.
Pitch dich in dem Elevator, den wir jetzt zusammen durch die Decke fahren
Achtung,
werden.
Achtung, ding, es geht in den dritten Stock. Ich bin Mahé, ich wohne hier bei dem Benjamin.
Teil der Familie.
Und Besitzerin von Frank.
Ich bin Besitzerin von Frank. Wurde Frank hier schon mal angesprochen?
Frank wurde angesprochen in der letzten Folge.
Man hört, ich habe mich richtig gut vorbereitet. Ich habe alle Folgen gehört.
Bis auf die letzte.
Bis auf, ja, genau, nee, Frank, genau, ich bin Besitzerin von Frank, ich wohne jetzt hier und ich mache beruflich was mit Medien.
Das, so
erhöht, das erhöht den Druck ungemein.
Ich wollte schon immer jemanden kennenlernen, also eine Person, die was mit Medien macht.
Ja.
Und du hast Podcast-Erfahrung.
Ob ich das gut oder schlecht mache, das sei mal dahingestellt. Ich habe Podcast-Erfahrung, auch das hört man wahrscheinlich nicht raus.
Du hast schon mal einen Podcast gemacht?
Ich hatte schon mal einen Podcast, ja.
Kannst du einen eigenen?
Ja.
Kannst du darüber reden oder ist das
ich kann darüber
eine
reden.
Dunkle Seite in der Vergangenheit?
Das ist aus meinem ersten Leben. Ich habe einen Podcast gemacht und zwar war das ein Philosophie-Podcast, ein Interview-Podcast. Ich habe für die Uni Bremen damals und die theoretische Philosophie mit WissenschaftlerInnen gesprochen über ihre Forschung und das in einen philosophischen Kontext gesetzt, zusammen mit meinem Professor damals. Und das ist eigentlich auch eine ganz lustige Brücke, weil, Benni, es gibt nämlich einen Fakt, vielleicht weißt du das gar nicht. Du bist schuld daran, dass ich Philosophie studiert habe. Weißt du das eigentlich?
Ja. Das weiß ich
Gott,
nicht.
Schäm dich.
Ist das nicht cool?
Nein, du hast doch gerne Philosophie studiert.
Ja, ich habe richtig gerne Philosophie. Ja, ich hatte sogar einen philosophischen Podcast, habe ich das schon.
kann nicht mehr Track keepen auf alles, was du schon in diesem Podcast gesagt hast. Manchmal wiederholen sich die Stories, die wir uns gegenseitig erzählen.
Ja. Du bist schuld.
Wieso? Weil ich dafür geformt habe?
An so vielem. Ja, genau. Ich habe...
Also ich habe ja auch Philosophie studiert, was die genau. Podcast-ZuhörerInnen gar nicht wissen, glaube ich.
Oh, das habe ich jetzt bestimmt, schon mal erwähnt. Bestimmt.
Müssen wir jetzt hier einen Schnitt machen?
Nein, müssen wir nicht.
Nein.
Geil, wir können über Philosophie abnörden hier.
Ja, du kannst auch gehen jetzt.
Nee, ich habe Philosophie in der Oberstufe gehabt.
Guck mal, ich
auch.
Und
ich lese viel, also...
Das reicht, glaube ich.
Jetzt erzähl mir die Geschichte, wie ich das verantworten konnte.
Ich weiß nicht, es war an einem, ich glaube, es war ein Sommertag. und ihr wart zu Besuch bei uns und ich hatte gerade mein Abitur gemacht.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, was ich studieren möchte und ich habe beschlossen, dass ich auf jeden Fall Biologie studieren will. Und dann habe ich mir gedacht, ich will was mit Sprache machen.
Biologie?
Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte was mit Sprache machen. Dann habe ich gedacht, studiere ich Germanistik, Literaturwissenschaften, Journalistik, Journalismus. Und dann habe ich mich informiert und habe dann mit ganz vielen Leuten gesprochen. Und du warst einer davon. Ich glaube, er war einfach mal zu Besuch bei mir. Und dann hieß es ja, Benni hat Philosophie studiert. Und ich dachte, cool. Und dann habe ich dich, glaube ich, so richtig unangenehm ausgefragt.
Das erinnere ich nicht.
Super,
also das ist unangenehm, und das andere auch nicht, beides nicht. Aber ich hätte es erinnert, wenn ich es unangenehm gefunden hätte.
Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ja, das will ich auch machen.
Geil, guck mal, wie inspiriert ich bin.
Ja, du bist mega inspiring.
Was glaubst du, warum ich mich entschieden habe, mit dir diesen Podcast zu machen? Du inspirierst mich jedes Mal aufs Neue.
Leute, studiert Philosophie, ist super.
Ja, man kann damit viel machen.
Dann bist du Journalistin
dann
geworden.
Bin ich Journalistin geworden. Look at us now.
Ja. Ja, ist doch geil. Man braucht gar nicht Journalismus studieren. Man kann das
auf jeden Fall nicht. Also völliger Quatsch für Journalismus.
Marc-Uwe Kling sagt immer, er hat zweimal Philosophie studiert und ist zweimal abgebrochen. Das ist ihm immer sehr wichtig zu erwähnen. Und er findet, das ist etwas, was sehr gut zu einem Philosophiestudium passt.
Ja.
Es zweimal abzubrechen.
Ja, das ist auch eigentlich dann wieder sehr konsequent, finde ich.
Ja, ich habe das damals aber tatsächlich so wahrgenommen, dass ganz viele Leute das studieren nach dem Motto, ich mag Philosophie, ich rede gerne über die Welt und mache mir Gedanken. Und dann werden sie konfrontiert mit diesem Studium, das teilweise ziemlich beinharte, fast schon naturwissenschaftliche Züge hat. Und dann merken sie, das ist gar nicht, ich sag meine Meinung zu allem. Und dann droppen sie raus und deswegen gibt es so viele BrecherInnen. Nicht, also einfach wegen Erwartungen und Realität, weil die so clashen da.
Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Aspekt, und das ist einmal dieses, ich weiß nicht, was ich machen kann, was ich machen will, ich weiß nicht, was ich kann. Ich kann gut reden und ich kann gut nachdenken. Das denken, glaube ich, die meisten Leute von sich. Und das ist dann, wenn man dann denkt, geil, und damit kann ich das, also kann ich institutionalisiert Scheiße reden.
Ja, genau.
Das mache ich im Philosophiestudium.
Die haben auch richtig genervt im ersten und zweiten
Semester. Oh, die waren so schlimm. Die sind auch, also ja, mit denen habe ich mich auch immer richtig gestritten. Und dann, das Problem war so ein bisschen, dass die meisten Leute denken, das ist halt über Gott und die Welt reden. Wie ist die Welt, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Ich erinnere mich, das ist halt
der einzige uninteressante Teil daran.
Richtig. Und dann ging es irgendwann um Staatstheorie und so, und dann ging es um Hobbes und Locke, und dann waren die irgendwann so entrüstet und haben gesagt, nee, das können wir nicht behandeln. Ja. Was ist denn das für ein Menschenbild?
Ja.
Das kann doch nicht sein. Und die haben einfach sozusagen weder die Texte verstanden, noch irgendwie eine Distanz überhaupt entwickeln können, sondern also wollten nur über Sachen reden, die ihrem Weltbild entsprach.
Ja,
das war schon schlimm. Ein bisschen putzig auch. Und die sind dann halt alle rausgefallen nach 2, 3 Semestern.
Ja, oder die haben dann Seminare besucht, die ich nicht mehr besucht habe.
Ja. Und aber das ist dann das Bild nach draußen, was von Philosophiestudierenden irgendwie erzeugt wird. Weil die Leute, die dann raus, die reden nämlich auch immer darüber, dass sie das studiert haben.
Guck mal, du hast es gar nicht erwähnt.
Und die Leute, die es tatsächlich bis zum Ende studiert haben, die verschweigen das.
Und ich habe es direkt im dritten Satz erwähnt. Sagt das über mich aus.
Weil das unsere Connection ist. Aber unsere Connection ist auch, das kann man vielleicht an dieser Stelle sagen, du bist die, ich krieg Verwandtschaft, die Cousine meiner Frau.
Ja.
Und wohnst jetzt bei uns, weil du in der Nähe mit deinem Job zu tun hast für eine Weile.
Genau.
Mit Medien.
Mit Medien. Ich glaube, es wurde schon gesagt, ich bin Journalistin.
Du bist Journalistin. Ja. Und und deswegen bist du zeitweise hier zu Besuch.
Und das ist sehr schön.
Das finde ich auch.
Kurze Verständnisfrage. Du hast eben gerade aufgezählt, was du so alles in Betracht gezogen hast zu studieren. Ja. Hast du gesagt Journalistik oder Journalismus. War das einfach ein Formulierungsfehler oder sind das unterschiedliche Studiengänge?
Ich habe Philosophie studiert, das war kein Fehler.
Tut mir leid. Nee, ist das ein Unterschied?
Das ist sehr exakt.
Es gibt, das ist eine exakte Wissenschaft. Es gibt einen Unterschied. Ja, Journalistik ist die Forschung über den Journalismus. Und Journalismus ist zu lernen, wie man Journalismus richtig macht. Also eigentlich Praxis und Theorie, wenn man es jetzt mal ganz banal runterbrechen möchte.
So mit Germanistik und Germanismus.
Genau.
Kurzer Funfact, passend dazu, der passt eigentlich gar nicht so gut, aber es ist trotzdem Funfact. Wisst ihr, was Apfelsine übersetzt heißt?
Auf welche Sprache?
Ja, auf Deutsch.
Von welcher?
Apfel ist doch ein deutsches Wort und Sine auch.
Ja, aber man kann es trotzdem noch mal deutscher übersetzen.
Noch deutscher? Noch
Sine, ohne Apfel.
Nee.
Sinapfel.
Nee.
Ohne.
Ich sag's euch.
Schade.
Apfel aus China. Sinologie.
Oh.
Geil, oder?
Geil.
Okay.
Was können wir noch chinesisieren? Apfelsine?
Ich wollte Clemensine sagen.
Dreisine.
Dresine, ja. Das ist drei aus China. Die braucht man, um das Ding zu bedienen.
Drei ChinesInnen oder zwei EuropäerInnen. Okay, bevor wir anfangen, in den Rassismus abzugleiten. Es ist ja eigentlich offiziell vom Veröffentlichungskontext her eine Handynotizenfolge. Oh. Und bevor Benni mit seinen traurigen Nachrichten um die Ecke kommen, möchte ich auch um euch, oder damit alle auch mal hier noch mal ein bisschen besser kennenlernen können, eine Frage stellen, die ich mir neulich aufgeschrieben habe. Hättet ihr auch mal Bock auf ein Erdbeben?
Ja, Mann.
So ein Erdbeben erleben?
Ja.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist.
So ein Brummen, stell mir vor, wie ein Brummen, das den ganzen Körper erfasst und alle Gegenstände.
Kennt ihr das, wenn ihr dieses Pseudo-Gefühl von mein Handy vibriert habt?
Ja.
Es vibriert in der Arschtasche, aber es ist gar nicht in der Arschtasche drin.
Nein.
Oder selbst wenn, aber dann war nichts da. Du kennst doch ein Pseudo-Vibrieren.
Nein.
Was?
Das will zum ersten Mal. Habt ihr euch mal untersuchen lassen?
Nee, du musst sie untersuchen lassen. Da bist du wirklich die absolute Ausnahme.
Vibriert etwas, aber es vibriert.
Man hat das Gefühl.
Du hast das Gefühl, dein Handy vibriert.
Kanntet ihr das auch schon, bevor ihr Handys mit Vibrationsalarm hatte?
Natürlich nicht.
Nein.
Aber
das ist ein gesellschaftliches Konstrukt.
Das heißt, das ist, einen Moment, bildet man sich das ein, man spürt es gar nicht wirklich?
Wahrscheinlich.
Ist es vergleichbar mit irgendeiner anderen Sensation?
Ja, wenn dein Handy in der Tasche vibriert.
Mit einer anderen Phantom-Sensation. Also gibt es noch sowas wie, ich habe was gesehen und das war gar nicht da, aber irgendwie.
Ist das eine Beschwörung?
eine haptische Fata Morgana.
Das hätte ich gerne mal von unseren ZuhörerInnen gewusst.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, so ähnlich stelle ich mir das vor. Ich glaube, es passiert was, also du spürst irgendwie eine Vibration und denkst eigentlich erstmal, dass du dir das einbildest. Also ich glaube, wenn der Boden anfängt zu wackeln, wenn der Boden anfängt langsam zu wackeln, dann ist, oder wenn man auf dem Schiff war und dann wieder runtergeht, dann hat man doch manchmal dieses Gefühl, dass es noch so
wankt. Oh, ich kenne da einen geilen Effekt. Ich habe manchmal, gehe ich einen Weg entlang und dann weiß ich nicht, ob ich bergauf oder bergab gehe.
Ah ja.
Das ist so eine ganz, ich habe dann manchmal ein Gefühl, dass ich zum Beispiel bergab gehe, aber irgendwie sieht es so aus, als würde ich bergauf gehen. Und ich muss dann richtig genau hingucken und da bin ich auch so irritiert. Und das,
hast du dich mal untersuchen lassen?
Das könnte
es sein. Es sieht so aus, optisch, so von dem, wie du guckst, oder es fühlt sich auch körperlich
was
so an.
Was passiert, wenn du dann die Augen zumachst? Fällst du dann hin?
Nein, aber das hilft mir, glaube ich, dass tatsächlich, das mache ich. Ich mache die und gehe dann und versuche wirklich zu spüren, ob ich bergauf oder bergab gehe. Das habe ich relativ oft, dass ich nicht weiß, ob ich bergauf oder bergab gehe.
Okay. Habt ihr das auch, wenn ihr was anfasst, dass ihr im ersten Moment nicht wisst, ob es richtig kalt oder richtig heiß ist?
Nein.
Auch das kenne ich nicht.
Ja, gut.
Okay, so haben danke wir für alle Dinge, die nur eine Person von uns kennt, außer ich. Ich bin ein massenkompatibler Typ. So kennt man mich seit 141 Folgen.
Also Moment, ihr denkt also, es vibriert und dann wollt ihr zu eurem Handy greifen und stellt fest, ach, das liegt ja da drüben.
Nee, dann stelle ich fest, ich habe es nicht in der Tasche.
Ja, genau.
Oder?
Ja, bei mir ist es anders. Ich habe es in der Tasche und guck drauf und auch es hat einfach offensichtlich nicht vibriert, weil keine Nachricht gekommen ist.
Ja, auch das ist
seltsam. Aber es ist interessanterweise sehr viel seltener geworden, seitdem ich eine Apple Watch habe und die meisten Nachrichten eben halt auf die Uhr kommen.
Dadurch und die vibriert ja tatsächlich.
Die vibriert nicht? Tatsächlich und tatsächlich auch nicht phantomartig, sondern wirklich immer. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, es hätte vibriert und es hat nicht vibriert. Aber seitdem habe ich das viel weniger in der Tasche, das Gefühl.
Das heißt, es ist eine Sache, die wirklich häufig passiert ist vorher.
Ganz oft.
Ja, täglich.
Und schon zu Nokia 3210 Zeiten. Also schon wirklich.
Ich glaube, bei mir hat das auch damit zu tun, was man trägt für Kleidung. Also wenn es gibt so Kleidung, die man mehr merkt als andere und dann hat man öfter das Gefühl, also glaube ich.
Ich habe vor einiger Zeit mein Handy immer komplett stumm geschaltet, seit einiger Zeit.
Ja.
Kein Ton, keine Vibration. Und erstaunlich, also das ist auch wieder, du hast noch letzte Folge darüber gesprochen, im Podcast, wo du über die Bildschirmzeit.
Ja.
Erstaunlich häufig verpasse ich trotzdem Anrufe nicht. Also man sollte ja meinen, wenn man keine Benachrichtigung bekommt, dann kriegt man nicht mit, wenn man angerufen wird.
Sollte man meinen.
Aber ist nicht so.
Meine ich auch immer noch, ehrlich gesagt.
Also vielleicht werde ich wenig angerufen.
Auf welcher Grundlage denn? Oder hast du trotzdem einfach immer dein Handy so
auf der Hand? Ich merke, selten verpasste Anrufe. Und es ist ziemlich häufig, dass ich sehe, es klingelt, ich gehe mal ran.
Vielleicht
ich glaube, das ist ein anderer. Genau, ich glaube, es ist ein umgekehrter Effekt. Seit du dein Handy ausgeschaltet hast, haben Leute gemerkt, so der Junge geht nicht mehr ran, den braucht man gar nicht mehr erst anrufen.
Ja, deswegen verpasst er auch keine mehr.
So weil keiner mehr anruft.
Mit meinem Geburtstagsverhalten. Ich gratuliere nichts und ich schenke nichts und niemand gratuliert mir und niemand schenkt mir.
Aber apropos
wie
Handy.
Du das? Wie fühlst du dich dabei?
Gut.
Okay.
Apropos Handy und Handy-Notizen. Jetzt erzähl mal kurz dein Drama.
Also erstmal wollte ich sagen, eigentlich finde ich deine Erdbebenfrage ganz schön gut.
Ach ja, stimmt. Wir haben noch
da haben wir gar nicht so richtig drüber gesprochen. Und ich muss sagen, ich würde das, glaube ich, solange es nicht lebensbedrohlich ist, tatsächlich
genau, kein verheerendes
Erdbeben, bitte. Wir sollen auch nicht über Erdbebenopfer schlecht sprechen.
Nee, das war auch nicht
mein Ziel. Aber ganz kurz dazu noch, fällt mir gerade was ein, weil nicht verheerend und so weiter.
Verheerend ist ein geiles Wort.
Ja. Ja. wir haben neulich, ich weiß nicht, ob ihr auch HörerInnen aus dem hohen Norden habt, mit Sicherheit.
Wie hoch?
Flensburg.
Ja,
höher geht das nicht hier.
Wissen wir das?
Wissen wir das?
Safe eine Person.
Ja, geil. Hallo,
hat gerade gepostet, dass wir Top 1 Podcast sind.
Ja, stimmt.
Ja.
Guck mal.
Liebe Grüße nach Flensburg.
Ganz, ganz liebe Grüße nach Flensburg.
Kiel haben wir auch. Zählt das auch?
Kiel, nee, weil es geht jetzt gerade mal um Flensburg. Und die und die Flut, die Ostseesturmflut vor, lass mich lügen, drei Wochen, vier Wochen.
Da war die Hörerin aus
Flensburg
sehr betroffen.
Die das tut mir leid. Ich hoffe, du hast nichts... es ist nichts Schlimmes passiert, weil ich wollte, also ich hoffe, es ist niemand gestorben. Ich weiß, dass niemand gestorben ist in dieser Flut und deswegen wollte ich darüber jetzt ganz kurz mal sprechen, weil wir gerade über nicht verheerende Naturphänomene und so sprechen und letztendlich war das ein sehr interessanter Moment für die Arbeit in den Medien, weil sowas zu berichten ist total abgefahren. Und ich finde, das fand es irgendwie cool, darüber zu berichten, so viel und so intensiv. Aber ich habe das dann darüber nachgedacht, warum mir das so einen Spaß gemacht hat. Also ich, in Anführungszeichen, Spaß gemacht. Natürlich macht es keinen Spaß, über sowas zu berichten, aber weil einfach keiner zu leiblichem Schaden gekommen ist.
Aha.
Und es gab dann eine Nachricht, dass eine Person irgendwie schwer verletzt war oder sowas. Und es hat direkt so voll den Dämpfer gegeben bei uns allen, glaube ich. Und dann war so, okay, es ist aber nichts.
Also, vorher war es einfach faszinierend als, ja, krasses, es war einfach ein krasses
Phänomen.
Ereignis,
so, ja. Also ein krasses Medienphänomen auch. Und wenn du dann so mittendrin bist, also und das irgendwie, also ja, dann ist es schon irgendwie cool. Und deswegen schließe ich es jetzt an das, ich schließe jetzt den Kreis, es schließt an das Erdbeben an, weil ich glaube, das zu erleben ist mega abgespaced. Aber sobald es halt irgendwie dann kritisch wird und Menschen ihre Existenz verlieren oder ihr Leben oder ihre, was weiß ich, Grundlage, wird es dann irgendwie relativ ungeil.
Deswegen die Einschränkung nicht verheeren. Da, ja. Ich möchte auch einen Kreis schließen, nämlich die exakte Theorie der philosophischen Kommunikationsform. Ich möchte dich nachzitieren mit, es ist niemand zu Schaden gekommen, also einer wurde schwer verletzt oder so.
Aber wir haben ja neulich auch schon festgestellt, dass es relativ ist bei der Titan, bei dem Unglück der Titan, haben wir auch festgestellt, da ist einfach der Fun-Anteil so gewaltig, das überschreibt das ganze Leid dieser vier Toten.
Oder fünf Toten,
ja. Weil einfach so geile Memes dabei entstanden sind, dass es irgendwie das Verhältnis
sich... Und weil das so ein unnötiger, das lässt sich glaube ich nicht ganz vergleichen, weil das ist, kommt einem so unnötig vor und eine Naturkatastrophe, da
kannst du dich nicht so ganz gegen wehren. Ups. Ja. Da ist die ganze Zeit, ja, okay.
Ja.
Ja, also okay. Wir haben auch damals, als Corona ausgebrochen ist, auch festgestellt, ein bisschen geil ist es auch, das in Anführungszeichen so Privileg zu haben, sowas mal wirklich zu erleben, worüber man sich vorher immer nur Gedanken macht, wie ist es bestimmt,
eine
wie ist es
mit der Pandemie
und
so.
Und das tatsächlich mal spüren zu können, also das hat schon eine gewisse Faszination und insofern ein nicht verheerendes Erdbeben
würde
ich schon auch mal spüren.
Dicke Sorry in Richtung Flensburg für meine Wortwahl.
Flensburg.
Und ganz liebe Grüße.
Wir haben dich lieb.
Ja.
Ich war noch nie in Flensburg.
Ich schon. Ja, ist mega schön. Hä, ist voll schön. Warst du am Hafen spazieren und
ja,
so?
Ja, ich habe da gewohnt.
Du, wie lange?
10 Monate.
Okay, das hat dich nicht überzeugt, offenbar.
Nee, ich bin, also hey, liebe FlensburgerInnen, bitte überzeugt mich von eurer Stadt. Ich bin da nicht so, ich bin noch nicht richtig Fan geworden.
Das Ding habe ich mit Kiel so ein bisschen.
Ich auch.
Kiel mag ich auch sehr gerne. Mein Gott, seid ihr Hater. Aber jetzt sag doch mal bitte, was du mit deinen Handynotizen
hast. Jetzt kommen wir zu den Handynotizen. Also ich habe letzte Folge schon gesagt, ich habe möglicherweise alle meine Handynotizen gelöscht.
Turns out, hast du.
Turns out, habe ich. Und es war auch richtig scheiße technisch wieder, denn ich habe vorher ein komplettes Backup meines Handys gemacht. Mein Handy war kaputt, nicht richtig unbenutzbar. Ich konnte es nicht mehr so gut laden. Man hat mich immer wie so ein Roboter gehört, weil das Mikrofon im Arsch war.
Deswegen ruft dich auch keiner mehr an.
Der nächste Kreis, der geschlossen wurde.
So, und dann wollte ich, und ich hasse das ja alles. Ich mag sowas nicht, so Garantiefälle. Dann musst du das einschicken und musst irgendein Versandlabel ausdrücken. Ich habe es auch immer noch oben liegen.
Die Geschichte wird immer spannender.
So, und jetzt ist es Ironie.
Man merkt, du hast noch nicht viele Folgen gehört.
So, und jetzt habe ich diese ganze Kacke hinter mich gebracht und das Handy platt gemacht, mir ein Ersatzhandy geben lassen und vorher ein Backup gemacht, damit ich das, wenn ich das wiederbekomme, einfach wieder rausziehen kann. Habe ich gemacht, hat geklappt. Dann habe ich festgestellt, scheiße, die Handynotizen. Alle Notizen, nicht nur Handynotizen, auch Songtexte, Geburtstags- und Geschenkelisten für die Kinder. Was ich halt so in mein Handy reinschreibe, weil ich es nicht vergessen will. weg. Und dann dachte ich, okay, kacke, ich mach das Handy nochmal an, zieh das Backup nochmal rauf, nervt mich alles. Habe ich gemacht, Notizen sind extra.
Muss man einzeln machen.
Muss nur einzeln in den Einstellungen die Cloud für die Notizen aktivieren, damit sie es mit der Cloud synchronisiert und du es dann runterziehen kannst. Die sind nämlich nicht Teil des normalen Backups. Das heißt, alle meine Handy-Notizen sind für immer verloren. Und das macht mich sehr traurig.
Und das wäre etwas, was wirklich sehr wichtig wäre beim Backup, dass das mit integriert
ist.
Das
wäre sehr meiner Meinung nach wichtig. Liebes Samsung-Team da draußen.
Go, Team!
Ändert das bitte. Das ist richtig, richtig scheiße. Tun mir die geilen Songtexte für die beleuchteten Brüder.
Ich möchte eine Schweigeminute vorschlagen.
Für vor allem für den Song Fischstäbchen im Gesicht. Ich hatte da 20 Strophen drin. Also so Zeilen, immer mit...
endete immer mit Fischstäbchen.
Genau. Ja. Ich soll was sagen, doch ich sage nichts, denn ich habe Fischstäbchen im Gesicht. Und davon 20 Strophen.
Kriegen wir das heute hier noch wieder zusammengedichtet?
Ich würde es nicht versuchen. Vielleicht, wenn das Mikrofon nicht mehr läuft. Ja. Aber so schließt sich auch der Kreis. Eigentlich wäre das eine Handy-Notizen-Folge. Meine Handy-Notizen sind leer. Tims sind sicherlich noch gut gefüllt. Aber wir haben jetzt außer der Reihe eine Handy-Notizen-Folge zu einer Bele-Besuch-Folge umgewidmet. Und der Bele-Besuch hat Handy-Notizen mitgebracht.
Ja. Ich hab jetzt,
man hätte sich das nicht besser ausdenken können.
Man hätte es nicht. Ein Glück, dass Samsung so ein Schrotthaufen ist. Ja. Also,
praise the Lord.
Du schreibst auch Sachen in dein Handy.
Ich schreibe auch Sachen in dein Handy.
Wärst du traurig, wenn das alles weg wäre?
Jein. Also ich wäre, nee, wahrscheinlich nicht, weil ich tatsächlich, also ich habe auch sowas wie Geschenkelisten, auch sehr bescheuerte Geschenke, die da draufstehen, aber ich habe auch so, also bei mir ist das so ein Ding von, wenn mich die Muse küsst, muss man das dann sofort aufschreiben, das habe ich irgendwie mal gedacht und wenn ich dann nachts aufwache und denke, ich habe jetzt mega die krasse Eingebung, schreibe ich das in mein Handy.
Und am nächsten Morgen ist es kack.
Und am nächsten Morgen wache ich auf und, oder noch nicht mal, ich habe es am nächsten Morgen vergessen, dass ich mir irgendwas aufgeschrieben habe in mein Handy und Wochen später gucke ich dann, denke ich, ach cool, du hast ja auch noch diese Notizen-App, guck da rein und dann lese ich das und es ist wirklich,
Kauderwelsch.
Wirklich Quatsch.
Darf ich dazu eine kleine Anekdote oder ein Fun-Fact vorausschicken? Man erzählt sich die Geschichte über, ich glaube, es war Alfred Hitchcock, der auch immer nachts, wie er meinte, seine besten Einfälle hatte.
Guck mal.
Und sich natürlich kein Smartphone neben das Bett gelegt hat, sondern Stift und Zettel, weil er meinte, ich muss das beim nächsten Mal aufschreiben, weil immer, wenn ich danach richtig aufwache, weiß ich es nicht mehr.
Yeah.
Mhm. Und dann hatte er wieder genau eine solche Nacht. Er ist nachts aufgewacht, dachte, das ist die Idee, darüber muss ich einen Film machen. Hat es dann aufgeschrieben, ist glücklich eingeschlafen, guckt am nächsten Morgen auf seinen Zettel und es stand drauf, Boy meets Girl. Und ist das nicht vielleicht eigentlich eine ganz schöne Metapher darauf, dass das die Geschichte der Welt ist, jetzt mal vom heteronormativen Standpunkt abgesehen, aber dass es darum geht,
aber er hat bestimmt einen Twist draus gehabt, genau wie ich neulich in meinen Handy-Notizen Gebäck stehen hatte, nachdem wir schon richtig oft über Gebäck gestritten haben.
Ja.
Das müssen wir muss auch ich irgendeinen neuen Twist gehabt haben und es reingeschrieben haben und irgendwie war dann aber nicht. Und ständig haben wir das hier, dass wir Handy-Notizen vorlesen und sagen, was sollte das? Keine Ahnung. Und ich habe das früher auch gehabt, dass ich nachts aufgewacht bin, dachte, scheiße, ich muss jetzt Zettel, Stift. Das ist die, und am nächsten Tag habe ich es sofort weggeworfen, weil es so ein Schrott war.
Ja.
Also ich hoffe, dass meine Handy-Notizen einfach gestunken haben und Quatsch waren und unseren Podcast nicht bereichert, sondern downgedragged hätten. Aber ich kann es nicht wissen. Es ist schon scheiße.
Es bleibt ein Mysterium.
Schon scheiße.
Wir können mal ein ganz kleines Spiel spielen. Ich möchte ja gerne ein Spiel mit euch spielen,
ja, das
dessen
ich
Lösung offen ist. Denn ich habe eine Textnotiz vom 22.04.2022 und es ist eine Aufzählung von Dingen und ich frage mich, also kennt ihr dieses Spiel so, man sagt ein paar Sachen und dann eine Sache, also entweder muss man die Gemeinsamkeit finden und sagen,
ja,
oder aus eins, dem, passt, nicht
oder eins
Reihe.
Passt nicht in die Reihe. Mhm. Aber diese Dinge müssen alle zusammenpassen.
Okay.
Ich lese sie euch jetzt vor.
Wir müssen ein Oberthema finden.
Genau, was, ihr müsst eine Überschrift für diese 1, 2, 3, 4, 5. Es sind 10 Sachen.
Wow, das ist harter Schwierig.
Sollen wir 5 festbar. Machen? 5,
nee,
5?
Mach mal 10.
Machen wir 10?
Volles,
okay. Volle Möhre?
Volle,
okay.
Volle Schwierigkeit.
Ich kann mir eh nur 5 merken.
Schreib sie doch in dein Handy so.
Das ist jetzt ziemlich leer.
Also, Seenotrettungskreuzer, Drogen, junge Bauern, Bunker, Leuchtturm, nachts im Museum / Heimatkundemuseum, Nachtwächter, Robbenjäger, Fähre.
Okay,
ich hab's sofort.
Ja.
Okay, Moment, nicht sagen, was...
Nee, doch, sag du.
Okay.
Alternative Berufe.
Alternative Berufe?
Oh, Drogen, stimmt, die Drogen haben
also ich hab
erst
gesagt...
Nachtwächtermuseum,
das meiste,
ja, so Nachtwächter.
Das allermeiste ist super maritim.
Mhm.
Drogenschmuggel, vor allen Dingen am Hafen.
Mhm.
Leuchtturm, was war da noch am Anfang?
Junge Bauern.
Ja, die jungen Bauern haben mich irritiert.
Bunker? Das waren
nach ein paar, ja.
Robbenjäger, aber, war, aber du meinst genau, sowas wie Robbenjäger, Fähre, Seenotrettungskreuzer.
Ja, sehr viel hat mit Hafen und Wasser zu tun, aber halt nicht alles. Und junge Bauern, es ist so seltsam, also da fällt mir eigentlich nur Bauer sucht Frau zu ein.
Ja, Berufswunsch.
Stimmt, wir sind bei Berufen.
Das können wir vorstellen. Berufen. Leuchtturmwärter, ja. Nachtwärter, Drogenwärter.
Drogen.
Aber hast du einen roten Faden? Weißt du,
nee,
was
aber jetzt, wo wir drüber reden, also und der Zeitpunkt ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, zu dem ich es mir aufgeschrieben habe. Es könnte natürlich was mit meinem Beruf zu tun haben, dass ich mir überlegt habe, in diese Bereiche möchte ich gerne mal reinschnuppern, um darüber einen Text zu schreiben.
Drogen. Junge Bauern.
Junge Bauern und Drogen.
Junge Bunker.
Bunker finde ich auch ganz geil.
Robbenjäger.
Das hast du nicht gegendert übrigens.
Nee.
Und Junge Bauern auch nicht.
Ich glaube, Robbenjäger muss wirklich nicht gegendert werden. Einer der wenigen Berufe, wo man wirklich vollständig auf Gender
setzt. Ich weiß nicht, ob man dafür über einen Beruf sprechen kann. Ich weiß nicht, ob die irgendwie anerkannt in irgendeiner.
Dann sagen wir halt als Hobby, keine Ahnung.
Weil sie sind bei der IHK angemeldet.
Haben wir jetzt nicht neu die Frage, ob wir gerade, ob Förster und Jäger, ja, also ob Förster auch jagen oder ob Förster sich nur um die Bäume und Pflanzen kümmern und Jäger völlig separado sind.
Ich weiß es nicht, ich bin Hamburger.
Auch hier gibt es einen Forst.
Und Wälder. Und
aber nicht in Fuhlsbüttel.
Das ist richtig. Okay, aber dann, ja. Hättet ihr Bock mal, so
Robben mit einem
Robbenjäger unterwegs zu sein?
Das berührt ja sehr das journalistische Geschäft. Und ich stelle, also ich habe mal in diesem Podcast auf die Frage, was ich machen würde, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste.
Robbenjagd geantwortet.
Nein, ich habe geantwortet, dass ich ganz viel hospitieren würde in verschiedenen Sachen, die mich interessieren. Mhm. Im Prinzip, was ein Journalist und eine Journalistin auch machen können.
Haben wir das nicht neulich schon mal festgestellt in einem Gespräch, wo keine Aufnahme mitlief, dass wir einfach sehr ähnlich arbeiten?
Ja.
Dass wir
Politik und Journalismus, genau. dass da viele Überschneidungen sind.
Ja.
Weil man versucht, ein Thema zu verstehen, wirklich zu durchdringen. Und die Art, wie man dabei vorgeht, wie man recherchiert und wie man mit Leuten spricht, ist auch sehr ähnlich, ja, tatsächlich. Ja. Finde ich ganz spannend.
Also ich glaube, ich könnte kein guter Journalist sein, wenn es um solche Themen geht, weil ich da meine eigene Meinung schlecht zurückhalten könnte. Mhm. Und das ist ja schon eine Aufgabe vom Qualitätsjournalismus, so ein bisschen neutral zu berichten. Aber wenn ich jetzt Robbenjäger begleiten würde, hätte ich sehr große Probleme, einen halbwegs neutralen Blick darauf zu behalten.
Mhm. Kann ich verstehen. Ich glaube, dass das, also meiner Meinung nach ist das eine Frage der Technik. Ich glaube, dass wir lernen, neutral über Dinge zu berichten. Und dann gibt es noch sowas wie den Kommentar. Den kannst du dann hinterher noch schreiben, wo du dann alles, was du neutral gerade schön dargestellt hast, nochmal so richtig auseinandernehmen kannst.
Aber weißt du, was interessant ist bei mir ist persönlich, ich lese relativ viel Zeitung, also online, aber Meinungsstücke nahezu nie. Mhm. Meinungsstücke interessieren mich mit weitem Abstand am wenigsten.
Interessant.
Weil was interessiert mich die Meinung von irgendeinem random
Guy? Das ist ja nicht random Guy.
Naja.
Das sind Leute, die
sich damit beschäftigt haben. Stimmt schon, aber die haben ja trotzdem ihre persönliche Färbung und ihre persönliche
Sicht auf Dinge. Aber das Interessante ist, also ich kann es total verstehen, dass du es nicht konsumierst, aber das zu konsumieren soll dich ja weiterhin dazu befähigen, eine informierte Meinung dir selbst zu bilden.
Ja, verstehe
schon. Und das glaube ich schon, dass das das unterstützen kann.
Kann ich mir auch vorstellen. Es gibt ja auch zum Beispiel in der Zeit immer dieses Streitgespräch, wo irgendwie ein Thema ist und dann gibt es zwei gegensätzliche Positionen, die da gleichmäßig abgebildet werden, die auch wirklich im Dialog miteinander stehen, so ein bisschen moderiert. Lese ich auch immer nicht, weil das sind dann meistens Themen, da habe ich meine Meinung zu. Das ist eigentlich total falsch. Habe ich meine Meinung schon zu und denke mir, was soll ich mir jetzt noch irgendwie anhören oder durchlesen, wie andere Leute drüber reden?
Du kriegst jetzt die Hausaufgabe, dir das mal dreimal durchzulesen und dann zu berichten, ob du überrascht wurdest.
Ja, okay.
Apropos überrascht.
Was für eine Überleitung.
Wir haben uns im Vorwege diese Folge über den Titel dieser Folge unterhalten. Und du hattest gesagt, du möchtest gar nicht, dass das Raufs von den Kirchtürmen in die Welt geblasen wird von vornherein, sondern du möchtest, dass du eine kleine Überraschung bist. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, was eigentlich das Wort Raschung sein könnte. Und tatsächlich...
Von Überraschung.
Weil es ja eine Überraschung ist. Es ist drüber, über der Raschung.
Ich habe mich gefragt, ob man auch unterrascht sein kann. Und dann haben wir uns kurz überlegt, ob es vielleicht von dem Englischen rushed kommt. Mhm. Sowas wie getrieben sein, gehetzt sein.
Ja. Dass man
und das sollten wir gerne mit dir besprechen.
Dass man überfordert ist, weil man nicht vorbereitet in eine Situation geworfen wird. Das ist ja eine Überraschung.
Ich finde es jetzt nicht gut, dass ihr mir schon so eine Lösungsmöglichkeit hingelegt habt. Das beeinflusst, glaube ich, meine
Meinung. Deswegen willst du keine Meinungsstücke.
Ja, genau. Ich will nämlich immer selber zu meiner Meinung kommen. Und dann bleibt die auch so. Gefälligst.
Uninformiert möglichst.
Also ich finde, ich liebe solche Fragen. Unser heimer Podcast oder alle, die Hälfte unserer Podcast-Folgen bestehen aus solchen Fragen.
Stimmt, ja. Was ist eine Raschung?
Was ist eine Raschung? Also es gibt ja rasch, schnell.
Mhm. Ja, stimmt. Man muss gar nicht ins Englische rasch gehen. Man kann auch ins Deutsche rasch gehen.
Vielleicht kommen wir der Sache näher, wenn wir von hinten, wie sagt man so schön? Von hinten
durch die Brust ins
Auge.
Achso. Auge?
Ins Knie.
Auge.
Durch die Brust, das ist im Knie ist auch irgendwie komisch, ne? Die Brust ins Auge ist sehr brutal. Die Brust ins Knie kann man noch leichter überleben.
Ach, das geht. Achso, wir überlegen. Ja.
Also, wenn man hinterrücks überrascht wird.
Kann man auch vorderrücks überrascht werden?
Ja, aber dann ist es nicht so eine Überraschung. Dann siehst
ist
du
es
die
dann
Person
nur eine Raschung?
Dann ist es. Dann ist es,
nee, ist es nicht da drüber.
Dann ist es einfach, man sieht, dass jemand einen überwältigt. Und kann auch ausweichen.
Ja, was ist eine Raschung?
Dann ist man ja buchstäblich nicht,
also
wörtlich gesehen nicht überrascht, wenn man es sehen kann. Also es kann nur hinterrücks sein.
Aber dann ist die Frage, ist die Überraschung nicht irgendwie so eine Art Pleonasmus? Und es würde einfach sagen, ich wurde gerascht. Denn das ist so gedoppelt einfach.
Das gibt es im Deutschen viel, so komische Doppelungen.
Ja, das sind dann Pleonasmen. Überwältigung, ja, ich weiß auch nicht, was Überwältigung ist.
Ja, gibt es auch eine Unterwältigung?
Ja, das.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, nur ich glaube, das ist so ein Neologismus, so eine Sache, die es eigentlich vielleicht nicht gibt.
Underwhelmed?
Ich fühle mich ganz schön unterwältigt. Sowas aus dem Englischen, was übernommen wurde, was es eigentlich im Deutschen nicht gibt. Vielleicht gibt es aber auch. Ich weiß einfach nichts. Wir sind sehr uninformiert in diesem Podcast. Wir reden einfach.
Deswegen bin ich hierher gekommen.
Auch das gehört zum Konzept. Wobei hast du denn richtig krasse Expertise, wo du uns mal ein bisschen nach vorne petern kannst?
Petern?
Petern. Auch so ein Pleonasmus. Ja, Peter ist immer weit vorne. Und wenn man nach vorne gepetert wird, dann...
Das geht nicht.
Da kommt man nah an Peter ran.
Peter ist ganz weit.
Peter ist unerreichbar. Das ist das Ziel.
Das ist so wie Lindnern. Ein Lindnern.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht?
Christian Lindner.
Christian Lindner.
Ich weiß, wer Christian Lindner ist.
Okay. Hast du
das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Naja, also lieber also nicht regieren als falsch regieren.
Ach so.
Etwas lieber nicht machen, als es falsch zu machen. Das ist okay. Lindnern.
So wie Merkel.
Söder ist also auch.
Ja.
Herr Merkel ist halt einfach Sachen so aussitzen, wegmoderieren, wegmerkeln.
Nichts machen.
Peter ist
ganz weit vorne. Peter ist die Speerspitze der Bewegung.
Also ich weiß nicht, ich glaube, dass Raschung über Unterraschung, das werden wir jetzt so nicht lösen. Ist mein Eindruck. Deswegen die Frage, wo hast du so deine größte Expertise? Ich habe mal Benny vor vielen Folgen die, wie ich finde, sehr gute Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, wo bist du Benny immanent am besten? Was kannst du Benny immanent am besten? Also nicht im Vergleich zu anderen Leuten, sondern was ist das, was er am besten beherrscht? Fun Fact, seine Antwort war, Dinge mit Gewalt möglich machen.
Das hört sich stark problematisch an.
Also nicht so, also Sachen so, wenn Leute sagen, das geht nicht auf, ich kriege das nicht
wenn
hin.
Wenn jemand nicht die Schnauze hält, dann mit Gewalt dafür zu sorgen.
Nein, das nicht. Das ist die Form von Gewalt, dass ich einfach
liebevolle
Gewalt. Gläser aufmachen kann, wo Leute sagen, es geht nicht auf.
Gewalt
oder wir kriegen das hier nicht rein, das geht nicht. Dann müssen
das ist
anders
eine sehr materielle Herangehensweise an dich und deinen Körper, oder? Hast du nicht an was Intellektuelles gedacht direkt?
Interessanterweise nicht. Mhm. Was ein bisschen seltsam ist. Aber ich hatte das Gefühl, das ist eine Sache, die mir wirklich erstaunlich oft gelingt, wo ich irgendwie sage, das ist eine Lösung, eine sehr konkrete Lösung für ein sehr konkretes Problem und es klappt sehr oft. Wo andere verzagen, hilft meine Gewalt. Aber jetzt bist du dran. Das ist mal hier immanent der größte Skill.
Ja, ich kann natürlich jetzt mal versuchen, was Lustiges zu sagen, aber ich glaube, das gelingt mir jetzt nicht.
Ja, wir sind auch sehr ernsthaft in
diesem
Ding.
Ja, das stimmt. was ich glaube ich gut kann, ist Abwägung treffen. Und das ist aber gleichzeitig, kann ich das so gut, dass ich mich darin selber behindere.
Moment, also, heißt das im Sinne von priorisieren?
Nee, im Sinne von, also wenn man jetzt überlegt, okay, ich muss eine Entscheidung treffen, fahre ich jetzt rechts lang oder links lang, der Weg ist gleich lang, dann zu entscheiden, wo ich lang fahre.
Ah, ganz also zu gewichten,
die, und dann die
Fürs und Widers.
Passiert in meinem Kopf die genaue Abwägung aller Vor- und Nachteile von allen beiden Optionen, die ich habe.
Du brauchst keine Listen.
Man stelle sich vor, es gibt mehr Optionen als zwei, was dann in meinem Kopf passiert. Es passiert eine genaue Abwägung und ich kann dir genau aufsagen, was wie zu gewichten ist, aber ich komme natürlich nicht zu einer Lösung.
Ah, oh, okay.
Das meine ich mit der Behinderung.
Also du kannst am besten keine Entscheidung treffen.
Weil du, weil du so viele...
Ich bin sehr gut darin, keine Entscheidung zu treffen.
Aber informiert.
Wie ist das im Restaurant?
Ja, schlimm.
Schlimm.
Ich habe da eine Technik gefunden. Gut, danke, dass du fragst. Ich habe da tatsächlich eine... Man findet ja Wege und Mittel, um sich selber so ein bisschen auszutricksen. Ich habe mir das überlegt, dass ich... Es gibt eine Auswahl, die mal mehr oder weniger groß ist. Und dann zwinge mich dazu, das einzugrenzen auf vier Dinge. Und wenn dann der Kellner kommt und sagt, guten Tag, was möchten Sie gerne essen? Dann muss ich in dem Moment spontan entscheiden.
Das mache ich auch so. Aus dem Bauch raus. Das mache ich genauso.
Also es gibt eine Vorauswahl.
Ja, also, ich muss eine Vorauswahl treffen. Ja. Weil sonst
ich klappe dann irgendwann zu und sage, ich weiß es nicht, aber ich werde es gleich wissen.
Genau, wenn er fragt.
Wenn mich einer fragt.
Okay. Und wenn mich dann aber jemand vom Tisch fragt, so, ey, was hast du dir ausgesucht? Ich weiß es nicht. Und das kann ich dann wirklich erst sagen, wenn der junge Mann oder die junge Frau oder der
alte. Aber das ist eine Strategie, die ich erst relativ spät in meinem Leben entwickelt habe.
Was ist
ich habe relativ lange, nur so vor 10 Jahren, würde ich sagen.
Ja, guck mal, ich bin noch an dem Punkt jetzt. Ich bin an dem Punkt in meinem Leben.
Wie alt bist du?
Das ist gut.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ungefähr ziemlich genau. 10 Jahre jünger.
Ja.
29?
Mhm.
Okay. Jetzt hast du gleich drei Alter verraten von uns.
Der Deins ist bekannt seit deiner Geburt.
Seit deiner Geburt. Seit Jesu Geburt. Ist klar.
Okay, wie weitreichend ist diese Problem? Ich meine, es ist überhaupt gar keine Antwort auf die ursprüngliche Frage, aber ich finde es trotzdem interessant.
Dann versuche ich sie gleich auch nochmal zu beantworten. Ja, okay.
Also betrifft das alle Lebensbereiche? Also, okay, das erklärt vielleicht auch die Handynotiz.
Genau.
Dass das quasi die informierte Vorauswahl gewesen ist. Und wenn ich jetzt in dem Moment jemand gefragt hätte, was machst du?
Robbenschlachten. Ja. Robbenschlachten. Ja. Ja, ja, okay. Nee, genau. Also das, ich habe mit dem Alter kommt man, also ich eigne mir so Technik an, wie ich mich da halt selber austricksen kann. Aber tatsächlich, wenn ich mich einfach gehen lassen würde, würde sich das auf alle meine Lebensbereiche erstrecken.
Wow. Glaube ich. Das klingt ein bisschen anstrengend.
Ja, ich finde mich sehr anstrengend, was das angeht.
Okay.
Es geht mir ganz genauso. Das ist dasselbe, dasselbe Condition. Ja, deswegen konnte ich auch so gut überzeugen davon. Ja. Was willst du? Entscheide dich. Ja, okay. Nimm das. Okay. Ja. Wow, es ist easy.
Und danke dafür.
Aber kennst du das auch? Also versuchst du manchmal auch, die Kellnerin oder den Kellner irgendwie in so ein Gespräch darüber zu verwickeln oder sie zu fragen.
Ja.
Also manchmal sage ich, bitte sag mir, was geiler ist.
Ja.
Deswegen kannst du keine Klamotten kaufen.
Vielleicht
deswegen
auch das.
Hast du zumindest mal gesagt, dass du damit Probleme hast.
Ja, habe ich Riesenprobleme.
Na, haben wir
aber da kann ich mich eigentlich nicht entscheiden, sondern ich finde immer alles scheiße und ich weiß nicht, haben wir nie gemacht.
Bist du ein Misanthrop dann so ein bisschen?
Nein, ich bin ein Philanthrop.
Okay. Nee, zurück zu deiner Frage.
Also
ich versuche dann, du meinst, man versucht dann über den Kellner oder die Kellnerin
Hilfe
zu bekommen, genau.
Entscheidungshilfe.
Ja, da steht mir dann ein anderer Fakt im Weg, nämlich, dass ich dass ich nicht gut Stille aushalten kann. Und Menschen da ersparen möchte, in eine unangenehme Situation zu kommen. Ich elaboriere. Es führt dazu, dass wenn ich jemanden frage, was würden Sie mir denn empfehlen, was ja so eine Standardantwort ist mit sehr vielen Antwortmöglichkeiten, und dann kommt, wir haben ein Tagesgericht, dann weiß ich schon, diese Person ist natürlich nicht informiert und kann nicht genauso.
Okay,
dann geht alles nächste Stress und ich bin so, ah okay, ja nee, kein Stress, ich finde schon was. Und dann bin ich wieder ganz am Anfang des Problems und muss mich selber entscheiden, um der Person auch noch diese Entscheidung abzunehmen, die ich ihr gerade aufgebürdet
habe. Jetzt kommst du wieder, was ist die Definition von Freundlichkeit?
Der will die Gesichtswahrung des anderen ermöglichen.
Ja.
So.
Von Höflichkeit, ja. Aber da bin ich unfreundlich genug und egoistisch genug, weil das moderiere ich einfach weg. Da bin ich nicht so feinfühlig und empathisch wie du, sondern ich konfrontiere die damit und ich fordere sie aus und ich sage, das ist dein Job, hier zu arbeiten und zu kommunizieren und cool zu sein.
Du bist dann so ein bisschen so wie der Restaurantleiter, der sagt, haben Sie die Weine alle nicht probiert?
Nein. Ich bin vielleicht doch beides. Also ich würde zum Beispiel nie was zurückgehen lassen. Ich würde auch nie jemanden herab, also auch unfreundlich sein oder so. Ich will auch nichts kritisieren oder so. Aber ich bin einfach freundlich und sage, pass mal, was findest du einfach besser? Mhm. Und dann gibt es die, die sagen, kommt halt drauf an, was man lieber mag. Also ich danke, das hilft mir richtig weiter in dieser Situation. Einfach nutzlos. Ich mache hier für mich weiter.
Sagst du der Person das dann ins Gesicht?
Nein, das sage ich mir nicht. Das passiert bei mir nicht. Dann schließe ich einfach ab, dann sage ich, von dieser Person habe ich keine Hilfe zu erwarten. Die wird mir das Essen vielleicht mit Glück hintragen können, aber das ist auch alles. Aber es gibt welche, die so cool reagieren und die einfach dir sagen, das ist richtig lecker.
Ja, natürlich.
Und aber das hilft mir so, weil es ist mir egal. Ich bin ja schon sowieso, dass ich beides gut finde. Wenn ich das eine richtig doof finden würde, würde es ja nicht in Frage kommen. Ich finde beide Sachen gut. Ich möchte einfach irgendwie einen Vorteil serviert bekommen.
Aber sowieso, also ganz ehrlich, die Antwort, findet ihr das auch so unbefriedigend, wenn ihr fragt, wenn ihr eine Frage habt, das oder das, und jemand dann sagt, es kommt drauf an?
Ja, das ist so ähnlich wie
worauf,
ich
Bruder?
Ich höre alles.
Genau. Worauf kommt
aber
das? Lass
uns aber das
ist ja gerade das Problem.
Doch meistens nach diesem Satz,
ja, natürlich,
Satz,
das ist auch die einzige Antwort.
Ja, was man mag.
Ja. Kommt drauf an, was
es kommt
mag.
Drauf an, was man mag.
Ja, natürlich ist das die einzige Antwort, aber das weiß ich doch schon. Also das ist doch das, was ich... Natürlich kommt es drauf an.
Deswegen formuliere ich das auch schon so und sage, was findest du besser?
Genau.
Es ist mir scheißegal, was dein Geschmack ist und ob du zu Hause Robben schlachtest. Ich will wissen, welchen Burger du leckerer findest.
Also tatsächlich die Frage, die Gegenfrage, die ich bei solchen Situationen häufig höre, ist nicht, was magst du am liebsten, sondern was hattest du zuletzt? Also wenn man jetzt so die Frage hat, ich möchte jetzt entweder was Käselastiges oder was
ja, das hilft mir aber nicht.
Fleischlastiges. Und dann ist die Frage, was hattest du zuletzt? Ich sage fleischlastig, dann Käselastig. Nee,
bei mir ist dann auch manchmal so ein Parameter, mache ich mir das vielleicht auch mal zu Hause oder kann das nur das Restaurant mir machen?
Das ist ein gängiger Parameter, den ich intellektuell voll verstehe, aber nie spüren kann.
Ja, weil es auch nichts gibt, was man zu Hause nicht machen kann.
Weil das mir...
Okay.
Würde ich jetzt
sagen. Ja, außer bestellte Pizza angeblich. So. Die Theorie, dass man keine selbstgemachte Pizza immer scheiße ist. Und dass alle
Also
Pizza
nein, das ist das selbstgemachte Pizza, Tiefkühlpizza und bestellte Pizza drei unterschiedliche Gerichte
sind.
Und davon ist die selbstgemachte Pizza, und davon rede ich explizit jetzt von diesen fertigen Böden, auf jeden Fall am minderwertigsten ist.
Ja. Bei den fertigen Böden stimme ich dir auch zu.
Andere kenne ich nicht. Ich hätte nur fertige Böden.
Aber du hast daraus abgeleitet, dass es nicht möglich ist, selber eine leckere Pizza zu machen. Und das,
keine, die so lecker ist wie von Smileys zum Beispiel. Ja, da bin ich weiterhin von überzeugt. Weil ich ja auch bei Smileys nicht vor allem den Boden gut finde, sondern alles andere.
Den Smile?
Den Smile, die übertriebene Fettzusetzung und das extrem Gesalzene.
Also.
Aber das lässt sich doch lösen, das Problem.
Ja, nicht in dieser Perfektion.
Aber das heißt.
Das ja schon seit 1989.
Bisschen Butterflocken obendrauf.
Das heißt, du sagst, du siehst alle Vor- und Nachteile vor dir und das ist gleichzeitig eine Stärke, überfordert dich aber auch, weil das die Entscheidungsfindung, du kannst nicht einfach sagen, ja, nehme ich halt das.
Ja, und das ist so, also es lässt sich vielleicht ganz gut zusammenfassen in zwei Anekdoten. Einmal, es eignet sich äußerst gut, um Hausarbeiten zu schreiben, weil da musst du alles, also eine Abwägung treffen, du musst, also eine argumentative Abwägung funktioniert total gut, wenn du alle Argumente im Kopf hast. Und auf der anderen Seite hat es eine mir sehr nahestehende Person mal so formuliert, dass sie nie vermuten würde, dass ich zu Extremismus neigen würde, weil ich viel zu...
Auf Ausgleich bedacht.
Also viel zu sehr alles, viel zu differenzierte Dinge betrachte. Mhm. Das heißt, ich könnte mich gar nicht dazu entscheiden, jetzt nur noch gegen Robbenkämpfer zu sein, Roggenjäger zu kämpfen, weil ich auch deren Sicht sehe und denke, Mensch, die müssen doch auch ihre Kinder ernähren und Robben sind auch manchmal doof. Und, also versteht ihr, was ich meine?
Ja, ist Beispiel ist unglücklich gewählt, aber für den Gag ausreichend. Ich verstehe voll, was du meinst.
Man merkt auf jeden Fall die Paarung mit der ausgeprägteren Empathie im Vergleich zu Benny, die er eben schon sehr richtig herausgestellt hat.
Ja.
Warst du mal bei Tinder?
Ja.
Hat das ähnliche Entscheidungsprozesse in deinem Kopf ausgelöst?
Nee, mit Tinder habe ich noch ein anderes Problem.
Wir diven hier sehr deep into the psyche of our guests.
Naja, ist ja alles auf freiwilliger Basis hier. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe auch eine wahnsinnige Tinder-Karriere hinter mir.
Ja.
Und da war es nun durchaus so, dass da waren jetzt nicht viele Informationen, die man überhaupt hatte, um eine Entscheidung zu treffen.
Ach so, das meinst du, ja, okay.
Und trotzdem musste man sich entscheiden.
Wonach man geht.
Links oder rechts.
Wo man swiped.
Ja. Genau. Aber ich kann also auf der anderen Seite, um vielleicht wieder deine Anfangsfrage zu beantworten, was meine Fähigkeit ist. was meine Fähigkeit ist, die ich vielleicht habe, die. Also ich habe auch auf der anderen Seite ein sehr gutes Bauchgefühl.
Mhm.
Und das ist, und ich versuche das so zu nähren, dieses Gefühl.
Aber das
Gefühl
widerspricht sich doch ein bisschen, oder?
Ja, und das ist auch aus der Not geboren, weil ich dieses erste Problem, von dem ich eben erzählt habe, muss ich mein Bauchgefühl trainieren, weil ich sonst zu gar keine Entscheidung kommen kann in meinem Leben. Und, also das heißt jetzt nicht, dass meine Entscheidungen auf Bauchgefühl basieren. Ich bin trotzdem ein sehr rationaler Mensch, glaube ich. Aber,
rationaler Bauchmensch.
Ein rationaler Bauchmensch. Und bei Tinder ist es halt so ein Ding gewesen. Das ist einfach ein Gefühl. Und das ist wahrscheinlich, basiert es auch total auf Vorurteilen,
Oberflächlichkeiten,
Unzulänglichkeiten, Wünschen, Bedürfnissen unbefriedigter Art, befriedigter Art, wie auch immer, was dann zu einer Bauchgefühlsentscheidung geführt hat, die wiederum dann gut oder schlecht war. Keine
Aber
Ahnung.
Man muss ja auch auf Tinder nicht jedem Menschen gerecht werden. Es ist ja nicht so, dass du sagen musst, ich beurteile dich jetzt komplett und das wäre, sondern es ist einfach nur die oberflächlichen Sachen, aber die helfen ja trotzdem bei so einer Vorauswahl. Und dann muss man halt hinterher im Chat den Leuten einfach blocken und bannen und in die Hölle schicken, weil sie einfach scheiße sind wie die meisten Menschen.
Ja.
Das stimmt, ich habe ein sehr positives Menschenbild. Ich mag die meisten Menschen, nur nicht from a distance und in der Masse.
Ja, und das ist zum Beispiel das Problem, was ich dann auch wieder habe, dass ich dieses... Naja, da können wir jetzt sehr tief ins Thema gehen, aber so diese Auswahl überhaupt, also eine Auswahl an Menschen zu haben,
krass,
dieses
ne?
Konzept finde ich schon so abstoßend, ehrlich gesagt, dass ich da so, ich habe dann so einen inneren Widerwillen, mich da reinzubegeben in dieses System, dass ich immer so eine Anti-Haltung dagegen habe. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist nichts für mich. Und dann haben Freundinnen, Freunde zu mir gesagt, probier es doch mal. Man darf erst ablehnen.
Nur aus Spaß.
Ja, und man darf erst sagen, es ist nichts für einen, wenn man es mal probiert hat und so. Ich habe es probiert, ist immer noch nichts für mich.
Das ist tatsächlich die Story, die ich am häufigsten gehört habe. Warum ist bei Tinder bei Freunden mich dazu?
Ja, ich hätte dir von Anfang an sagen können, es ist einfach nicht mein Grind, dieses Ding. Und hat sich bestätigt. Aber immerhin kann ich jetzt sagen, ich habe es euch gesagt.
Genau, das ist auch ein gutes Gefühl.
Ja, und das auch fundiert.
Tim, habe ich dir damals freundlicherweise die Rückfrage gestellt, was Tim immer nennt, die beste Fähigkeit ist?
Mit Sicherheit.
Ich kann mich nicht an die Antwort erinnern.
Ich weiß es, ich habe da auch gerade drüber nachgedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich entweder gesagt habe, Empathie oder Selbstreflexion.
Und was ist noch das Dritte? Du hast doch gesagt, du bist der Master of, oder du hast vier Sachen immer gesagt. Empathie, Selbstreflexion, hast du gerade neulich wieder gesagt.
Vier Sachen kann ich gut.
Vier oder drei?
Auf jeden Fall nicht hausgemachte Pizza, das wissen wir.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Das gehört auf jeden Fall nicht dazu.
Ambiguitätstoleranz.
Ja,
das kann ich auch gut.
Tolles Wort.
Das habe ich heute wieder neu gelernt.
Benutzen wir sehr oft in diesem Podcast, weil wir es auch so gut finden.
Wenn man hier hat mich heute gefragt, wie heißt nochmal dieses Konzept?
Ja.
Und da konnte ich gleich aus meiner Podcast-Routine raus.
Bäm. Das, Wort
das wäre auch ein Wort für meine Notizen. Ich habe nämlich auch Notizen,
eine
Handy-Notiz.
Wir sind hier in einer Handy-Notizen-Folge.
Die ich gerne mehr benutzen würde.
Oh, das
habt ihr sowas auch?
Wir haben auf jeden Fall Podcast häufig schöne Wörter. Was hast du neulich
wir noch für ein schönes Wort? Wir haben schöne Wörter, aber wir haben auch häufig...
Zeitlupe.
Zeitlupe ist ein schönes Wort.
Okay.
Ja, denk mal drüber
Zeitlupe.
Nach.
Zeitlupe.
Das ist eine Lupe auf die
denke.
Zeit. Moment.
Los,
eine Lupe
auf die Zeit. Stell mal die Philosophen mal hier an und überleg mal,
vergleich mal mit Slow Motion im Englischen, wie langweilig das ist. Zeitlupe.
Ja.
Du guckst mit einer Lupe aber näher auf die Zeit. Du bist hast.
Ja, das ist halt so ein technischer Herangehensweise. Also wie sieht das technisch aus, dass ich mir das angucke?
Nee, Slow Motion ist technisch.
Zeitlupe ist langsame Bewegung. Zeitlupe ist poetisch.
Ja.
Naja.
Okay. Wusste ich gar nicht, dass es da zwei Meinungen zu gibt, aber interessant. Gut, dass wir mal uns mal Gäste hier
rein. Eines
dieser Worte ist enigmatisch.
Ja.
Habt ihr dazu eine Meinung?
Ich würde mich nicht trauen zu sagen, dass ich das Wort gerne mag, weil ich das Gefühl hätte, dass es zu prätentiös ist.
Ich glaube, ich habe es falsch verstanden. Eines dieser Wörter,
ist, dass du gerne häufiger benutzen
möchtest. Ach, was du häufiger benutzen möchtest.
Enigmatisch.
Ja, finde ich nicht gut.
Ich danke, auch nicht.
Okay. Wir gehen da jetzt ganz schnell durch. Enteilt?
Enteilt finde ich hübsch.
Ja, hübsch ist genau das Wort, was ich dafür auch benutzen würde.
Mhm.
Aber wo würde man das benutzen? Mir ist der Gedanke enteilt.
Ich bin zu spät losgegangen, ist mir die Bahn enteilt.
Das finde ich besser. Das finde ich gut. Das ist schön verschoben.
Wir haben kein Verspätungsproblem. Wir sind einfach enteilt.
Aber die Bahn enteilt nicht. Die Bahn ist einfach hammerhart.
Ja.
Das denke ich auch manchmal, wenn so Leute so wütend, das ist, glaube ich, schon passiert, wenn so Leute so wütend hinter so einem Bus hinterherlaufen und der Bus einfach humorlos anfährt. Und einfach sagt, du mit deiner ganzen Aufgebrachtheit zählst hier nicht, der Bus fährt. Und die Bahn enteilt auch nicht.
Waren das alle Wörter?
Nein, achso, ich muss jetzt, ich dachte wir...
Nein,
okay. Nee, weiter.
Weiter, voran.
Quick, okay. Follow. Man muss Benni manchmal ein bisschen ab.
Wie war das mit Peter, der geht voran?
Ich bin Peter.
Ich bin Uwe und ich bin auch dabei. Dekonstruiert.
Benutze ich eher zu häufig, benutze ich ständig. Wirklich, sehr oft.
Ja, also da muss man sich, da muss man aufpassen, dass das nicht irgendwie so oft ist wie bei Benni.
Das haben wir ja auch gerade in einem Podcast, den ich gehört habe von vor einem halben Jahr, benutze ich das Wort und du sagst, Moment, dekonstruiert, was meinst du jetzt damit? Dann erkläre ich das, was ich damit
meine. Nicht, weil ich das Wort nicht verstanden habe.
Ja, aber in dem Zusammenhang.
Genau, aber dann erklär doch direkt, was du meinst, statt ein Wort.
Ein enigmatisches Wort zu benutzen.
Und den Leuten zu enteilen.
Bam!
Ja. Ich habe noch anthropomorphisierend.
Benutze ich ständig.
Auch das habe ich schon recht häufig im Podcast benutzt, muss man sagen.
Konglomerat?
Ja, geiles Wort.
Ja, Konglomerat ist gut.
Mhm. Richtig geiles Wort. Aber wenig Anwendungsmöglichkeit. Illuster finde ich auch schön.
Illuster finde ich auch gut.
Eine illustre Runde.
Und Emergent?
Emergent?
Emergent? Ich kenne Emergent. Was ist das nochmal? Was hat das was mit Ausstrahlung zu tun? Was ist Emergent?
Das
ist imitierend.
Ja, genau.
Was ist Emergenz?
Etwas.
Es gibt das Emergenzer Festival.
Ja, dabei belassen wir es jetzt einfach mal. Notorisch.
Du würdest das Wort gerne häufiger benutzen, weißt aber nicht, was es
genau.
Bedeutet.
Ja, genau.
Notorisch ist ein bisschen overused, aber schön.
Schön.
Fun Fact.
Jetzt weiß ich ja nicht, wie das ist.
Ich kenne das Wort notorisch aus. Ja, gut, dass du ihm das mal spiegelst, weil er sich immer sehr viel über Fauxpas in der Sprachproduktion lustig machen.
Ich mache mich nicht drüber lustig, ich wiederhole sie einfach.
Ja, genauso wie du. Aber lachst dann darüber. Es fühlt sich schon ein bisschen nach lustig machen an.
Das ist einfach lustig.
Das Wort notorisch habe ich gelernt, Achtung, durch Darkwing Duck, weil es eine Folge gibt. Da ist Kiki, das ist ein Sea-Talk. Kennst du Darkwing Duck?
Ja, ich glaube
so. 2-1, Risiko.
Ja.
Genau.
Natürlich,
Und er hat auch eine Ziehtochter, Kiki. Ich weiß gar nicht, wie die im wirklichen Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen. Auf jeden Fall wird Kiki immer zugeschrieben, eine Lügnerin zu sein. Und in der Folge wird ihr immer vorgeworfen, sie sei eine notorische Lügnerin. Und ich habe diese Folge sehr häufig gehört, weil ich mir die früher auf Kassette aufgenommen habe, aus dem Fernseher aus. Und dann habe ich die zum Einschlafen als Hörspiel gehört.
Ihr seid sehr alt.
Ja. Ist nicht falsch.
Was kann man noch notorisch machen? Lügen? Kann
man Alkohol noch trinken?
Notorischer Alkoholkonsument?
Nee, das ist jetzt zwanghaft.
Nee,
zwanghaft ist es auch nicht.
Nee, was macht man notorisch? Nur lügen, oder nicht?
Notorisch ist...
Nein.
Naja, Besserwisserei.
Ja.
Notorischer Besserwisser. Notorischer Fremdgeher von Begehren, ja.
Aber es sind schon eher negative Sachen, ne?
Ja.
Also es sind einfach so Sachen, die man regelhaft tut.
Ich helfe.
Wo System hinter ist.
Notorisch aber kranken Kindern. Das sagt man nicht.
Ich bin notorisch freundlich.
Es gibt keine
positiven Beispiele. Ich helfe notorisch kranken. Also hilfst du notorisch oder sind die Kinder notorisch krank?
Ja.
Ich helfe notorisch kranken Kindern.
Also du bist in letzter Zeit notorisch krank, habe ich den Eindruck.
Ja, das Gefühl habe ich auch.
Weiter? Hast du noch mehr?
Resignation.
Benutzt du es so selten und würdest es gerne öfter benutzen?
Ich habe es, seit ich es mir hier aufgeschrieben habe, tatsächlich häufiger benutzt.
Gut.
Und
well done.
Danke. Und das bringt mich wieder dazu, also dass diese Handy-Notizen tatsächlich ja auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, alleine schon helfen, dadurch, dass ich sie aufgeschrieben habe. Ich gucke sie mir selten nochmal wieder an, aber dadurch, dass ich sie einfach notiert habe,
macht es schon. Das ist wie beim Lernen für Klausuren,
wenn man das einmal, wenn einmal aufgeschrieben hat.
Das ist langsam, Lernzettel schreiben. Langsam ist es die erste Folge der Beleuchteten Brüder, die die Bezeichnung alles über Handy-Notizen tatsächlich verdient. Alles wirklich
und dann heißt sie nicht mal so.
Und dann heißt sie nicht mehr so. Wir sind einfach so Avantgarde.
Scheiße.
Findest du Avantgarde genug?
Avantgarde? Ja. Haben wir uns nicht neulich auch irgendwann mal über Wörter unterhalten, die man nicht richtig ausspricht, weil es richtig komisch wäre, sie richtig...
Ja, genau. London. Heute haben wir das.
Ja, heute war das.
Da, beim Frühstück. Ja, beim Frühstück habe ich nämlich festgestellt, dass, weil ich den Tokotronic-Podcast gehört habe, mir schon zum wiederholten Male begegnet ist, dass die Leute nicht Budapest, sondern Budapest sagen.
Ja.
Aber niemals jemand Paris sagen würde oder London.
Ja.
Wovon ist es abhängig, welche Städte wir in ihrer Originalsprache aussprechen und welche nicht? Und warum ist es bei Budapest irgendwann so gekommen, dass die Leute zu Budapest gewechselt sind?
Ich weiß nicht, ob das allgemeingültig ist, dass
ist
die Leute
Eindruck,
zu Budapest gewechselt sind.
Vielleicht drei Nutzungen oder so.
Wenn du mich empirisch nicht gefragt hättest, hätte ich Budapest gesagt.
Ja, ich auch.
Ja.
Und ich fühle mich jetzt manchmal schlecht, weil ich Budapest sage, weil die ganze Elite da draußen Budapest sagt.
Nichts darf man mehr sagen.
London. Nächstes Wochenende ab nach Paris.
Also, ey, also ich glaub, weiß nicht, wie viel ist da Unwissenheit, frage ich mich jetzt. Also...
In diesem Podcast jetzt, oder?
Nee, das weiß ich sehr genau, wie viel Unwissenheit da drin steckt, sondern wie man sie eigentlich richtig ausspricht.
Ist es vielleicht so ein Ding von, London, wir haben, also bei London und bei Paris, weiß man es vielleicht einfach, weil man das in der Schule hatte? Und es ist, und ich glaube, bei so Sachen, die man neu entdeckt, Budapest oder Fin für Fosuppe, oder es gibt noch so komische Beispiele, ist es so, so ein bisschen Besserwisser-Wissen.
Sriracha. Sriracha, glaube ich eigentlich.
Wustersoße.
Ja, haben wir letzte oder vorletzte Folge gerade drüber gesprochen.
Ja.
Vorletzte
ja.
Freixenet spricht man ganz anders aus.
Freixenet?
Ja, diesen Sekt.
Ja, ja.
Das spricht man eigentlich...
Freixenet?
Freixenet. Oder also so, wie man eigentlich denkt, dass es super deutsch klingt.
Freixenet.
Ist egal. Also es gibt sowas. Und dann gibt es auch immer wieder... Ja.
Ja, und meine These ist jetzt gerade, die ich jetzt spontan mir überlegt habe, dass... das damit zu tun hat, dass es wie so eine Neuentdeckung ist.
Ja, okay. Ja, yeah, da habe ich ein gutes Beispiel. Formel 1, 90er Jahre.
Neuentdeckung.
Auch geile Nummer, ey. Damals immer nachts für die Nachtrennen aufgestanden. Ich mit, weiß nicht, 12 Jahren oder so, zu unseren Nachbarn. Unsere Nachbarin hat wie verrückt auch, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, gekocht, einfach die krassesten Sachen aufgefahren. Wir sind jetzt alle zusammengekommen, haben uns diese krassen Rennen reingezogen, die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Und da hat irgendwann... Es gab den Rennfahrer David Coulthard.
McLaren Mercedes.
Teampartner von Mika Häkkinen.
Ja.
Und irgendwann hat der Kommentator richtig ausführlich und er hat sich so geil gefühlt, neues Wissen, gesagt, er hätte gehört in einem Interview und er hat das gesagt, der wird nicht Coulthard gesagt, sondern Coulthard. Und dann hat er das ganze Rennen immer von David Coulthard gesprochen und das war super penetrant, wie er auch betont hat, dass er das jetzt weiß und alle anderen das falsch machen. Und dann habe ich das irgendwie, also es stimmt einfach nicht. Der heißt einfach Coulthard. Und dann hat er das einfach zwei Rennen später, dann wahrscheinlich, weil ihm jemand den Hint gegeben hat, wortlos wieder zurück zu Coulthard. Und das ist, glaube ich, genau dieses Ding, dass du irgendwie denkst, oh, jetzt weiß ich nämlich, wie es richtig ist und jetzt will ich nicht zu denen gehören, die es falsch machen.
Das
deswegen
man,
sage ich jetzt Budapest.
Hat man bei SportlerInnen ja ganz häufig, wenn die ausländischen Namen haben, zum Beispiel Kingsley Coman von Bayern München,
ja.
Heißt eigentlich Coman, weil er Franzose ist.
Come on.
Und alle sagen Coman. Und es gab doch mal vor vielen Jahren den Stürmer von Wolfsburg, Graffite.
Aber heißt er denn auch Kingsley?
Comment. Wahrscheinlich.
Aus Paris.
Kennst du noch Graffite?
Graffit.
Ja. Der eigentlich, glaube ich, Graffitsch ausgesprochen wurde, wo auch immer das SCH daherkommt.
Ja.
Das gab auch manche, die haben das vermeintlich richtig ausgesprochen, andere, die es einfach, ja, okay, einfach sehr aber deutsch ausgesprochen haben. Und das ist bei Paris ja auch so. Aber bei London ist es ja auch so.
Bei manchen Sachen scheinbar willkürlich. Und ich denke, vielleicht ist es, ja.
Und ich glaube, dass viele Leute eher Budapest als Budapest sagen, ist einfach anekdotische Evidenz, die nicht der Allgemeinheit entspricht.
Das kann sein. Und damit können wir dieses Thema jetzt auch gerne verlassen. Hast du noch mehr Worte, die du gerne häufiger benutzen würdest?
Ja. Reaktionär.
Habe ich das Gefühl, ist eher overused? So als Kampfbegriff der Linken? Gegen das Reaktionäre? Mhm. Aber ist es nicht komisch, gegen das Reaktionäre zu sein? Weil Reaktionär ist auch gegen etwas. Es ist gegen das Gegensein.
Naja, Reaktionär ist erstmal auf etwas reagieren. Also erst aktiv werden, wenn etwas passiert ist, oder nicht?
Genau.
Und das ist aber, glaube ich, konnotiert als, man ist vor allem gegen Veränderung zum vermeintlich Besseren.
Ja, es ist das Gegenteil von progressiv.
Mhm. Ja.
Progressiv steht auch auf der Liste. Ja. Reaktionär findest du doof?
Finde ich nicht doof, aber habe ich das Gefühl, wird einfach super viel benutzt und wird häufig so als verkürztes, wir sind uns doch alle einig, dass Reaktionär einfach alles scheiße ist. So.
Aber wieso ist das so negativ besetzt?
Weil halt gesagt wird, das sind die immer alles gleich wollen und die immer alles bewahren wollen und die dem Fortschritt im Weg stehen.
Ist das nicht konservativ?
Ja, was ist
wird das, schmaler wird das gleich bedeutend?
Also nach meinem Gefühl ist reaktionär das, was wirklich aktiv dagegen geht und gegen das Konservative möchte einfach bewahren durch nichts tun sozusagen.
Das Reaktionäre bekämpft das Progressive und das Konservative tut nichts für den Fortschritt.
So ist es.
Aber ich denke mir manchmal auch,
die verstehen
die verstehen sich, glaube ich, ganz, die sind schon ein bisschen eher im selben Lager. Mhm. Aber ich denke mir manchmal auch, vielleicht sollten wir auch manche Sachen durchaus bewahren. Was wie Toleranz.
Du merkelst sozusagen einen weg.
Ich betrachte halt alles gerne differenziert. Ja. Also so Demokratie, Freiheitsrechte, das sind schon Dinge, wo ich sagen würde, ich bin da vielleicht doch konservativ, sogar reaktionär, wenn Leute da mit der Säge ran wollen.
Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte die Demokratie dekonstruieren, um mal ein Wort zu benutzen.
Da würde aber wahrscheinlich niemand von reaktionär sprechen.
Wenn du sagst, ich finde das doof. Das
möchte eine andere Gesellschaft oder Herrschaftsform in Deutschland, dann würde man jetzt nicht sagen, oh, das ist ganz schön reaktionär. Dann ist man einfach ein Terrorist.
Nee, wenn du die andere willst, dann bist du ja progressiv. Und wenn du die bewahren willst, dann bist du
reaktionär. Jetzt kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, welche Richtung du möchtest. Wenn du jetzt sagst, ich möchte wieder einen Führer haben, würde niemand sagen,
du bist progressiv. Ja, siehst du, das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, das sind einfach Begriffe, die sprachlich unscharf benutzt werden für alles, was gut ist, ist progressiv und alles, was böse ist, ist reaktionär. Ja. Ohne die Grundlage überhaupt zu checken. Und es ist einfach nur noch meine Wahrheit, deine Wahrheit. Bums, ich bin geil.
Naja, da sind wir wieder bei der Grundthematik der gesamtgesellschaftlichen Probleme, die es aktuell sehr stark gibt.
Guck mal, was du hier alles reinwirfst mit deinen Begriffen.
Ja. Laber-Podcast.
Ich habe mir auch Zwischenfall aufgeschrieben.
Und Zwischenfall?
Zwischenfall.
Im Sinne von, wir haben hier einen Zwischenfall, das Erdbeben ist los.
Ich sag euch, es ergibt nicht unbedingt immer alles Sinn. Du würdest gerne
Zwischenfall häufiger benutzen.
Ja, anscheinend schon.
Was war das für eine Situation, wo du das gedacht hast?
Ich habe ganz viele Absätze gemacht und dann habe ich Zwischenfall geschrieben.
Vielleicht ist es eine Kunstform, dass du einfach sagst, hier ist der Zwischenfall zwischen den ersten Worten und den zweiten, die folgenden Worten.
Ich habe mir aber allerdings auch Fukuhila ist gleich Commitment als Frisur aufgeschrieben.
Commitment wofür?
Als Frisur.
Ja, Commitment im Sinne von, also das ist die Frisur geworden, das Frisur geworden, Commitment.
Also im Sinne von, wer einen Fukuhila trägt,
der committed
sich. Committed sich zum Fukuhila.
Ja. Ja. In Klammern, as fuck.
Commitment as fuck.
Wenn Fukuhila, da gehst du schon all out, wenn du so einen Fukuhila.
Da bist du richtig, also.
Da bist du so
ich
sichtbar.
Ich habe das Gefühl, das kommt wieder.
Ja.
Ich sehe in letzter Zeit häufiger Leute.
Natürlich,
junge Leute auch.
Ja, mit ganz viele junge Leute. Auf der Breminale neulich habe ich das festgestellt, dass da viele Leute in 90er-Style, aber auch sehr durcheinander rumlaufen, die sehr committed sind, was ihren Style das angeht.
Junge Leute sind, glaube ich, eh durcheinander. Tatsächlich.
Immer schon gewesen.
Äußerlich und innerlich.
Gehört, glaube ich, dazu, zum jungen Sein.
Das war es tatsächlich mit meiner Sammlung hier.
Das ist eine sehr gute Sammlung.
Tim hat auch was mitgebracht.
Was habe ich mitgebracht?
Was man hier jetzt bewerten soll, auf einer Skala von 1 bis 10.
Ach so, nee, das bringt nichts. Das Foto ist ja irgendwie ungünstig.
Ich habe dich fotografiert.
Ja, Handy.
Aus meinem Blickwinkel.
Ja, mit meinem Handy.
Nee, aber das ist ja das, was ich bewertet habe. Also zeig das mal.
Mach mal. Wollen wir eine Pause machen? Ich will was zu trinken haben.
Und ich muss...
Das ist ein krasser Cliffhanger, den du hier zündest.
Ich habe schon darüber nachgedacht und mich aktiv dagegen entschieden, das zu thematisieren. Jetzt haust du das hier raus.
Ich habe was anderes, um davon abzulenken.
Sehr gut.
Ganz kurz, um den Cliffhanger kurz ein bisschen aufzulösen. Ich bin nämlich ein People-Pleaser. Ich habe hier mir paar Sachen,
eigentlich falsch.
paar Sachen aufgeschrieben, die mir in Schleswig-Holstein, ich arbeite nämlich hauptsächlich in Schleswig-Holstein, untergekommen sind. Die sehr, sehr lustig sind, weil die Schleswig-Holsteiner und die Menschen aus dem Norden einfach sehr, sehr lustig sind. Das würde ich gleich gerne kurz vorstellen.
Und ich würde gleich gerne von euch hören, eine subjektive Top 5 der deutschen Bundesländer nach Sympathie.
Super gut.
Ich gehe auf Klo und überlege mir das.
Und ich möchte gerne, dass wir gleich nach der Pause mal hier die erste Frage stellen, die du mir in diesem Podcast gestellt hast. Einfach um eine riesengroße Klammer ohne Not zu schließen.
Ich muss mir gleich nochmal sagen, welche das war.
Wir haben diesen Podcast begonnen mit du stellst mir 5 Fragen und in der zweiten Folge
stelle ich dir 5 Fragen. Ja, das erinnere ich durchaus, aber was davon die erste war?
Vielleicht kriegen wir sogar alle 5 wieder raus. Die erste weiß ich noch.
Solange wir nicht die stellen, die du mich gefragt hast, zum Beispiel, wie war es im Schlafsack? Nee, in der Schlaf...
Gott, war das scheiße. Das war doch richtig
wenig committed. Du hast dir gar keine Mühe gegeben.
Ja, da habe ich diesen Podcast auch nicht so ernst genommen. Ich dachte, dann hören uns 2 Leute.
Das maximal. Hat noch 100 Folgen gedauert. Committed as fuck.
Committed as fuck. All das nach der Pause. Wir sind die beleuchteten Brüder und Mahé.
Hallo.
Pause.
Wir sind zurück in der ersten 3-stündigen Podcast-Folge der beleuchteten Brüder. Immer noch ist Mahé dabei. Schön, hallo, dass du weiterhin dich entschieden hast, zurückzukehren nach der Pause. Ich möchte ganz kurz was ganz Aktuelles sagen. Wir befinden uns ja gerade in der Spotify-Rap-Zeit und ich habe dadurch etwas Neues gelernt. Benni, du hast vor einigen Folgen gesagt, dass du, wenn du KünstlerInnen und also hörst bei Spotify, immer das Gefühl hast, das ist gut, weil du unterstützt sie damit auch durch deine Klicks sozusagen.
Ja.
Die Band Rantanplan, vielleicht bekannt, hat transparent gemacht. Die haben im letzten Jahr 5,5 Millionen Listens, sagt man Listens, Klicks, whatever. Also sie wurden 5,5 Millionen Mal angehört. Und das bedeutet ungefähr, wollt ihr mal raten, was das so in Geld ist?
Es gab ja immer dieses Ding mit 0,01 Cent pro Klick. Also in dem Fall wären das, Zahlen schon wieder, ne?
Ja, schon wieder Zahlen.
50.000 Euro irgendwas.
50.000 Euro sagst du? Hast du auch irgendwie so ein Gefühl dazu,
was
5,5 Millionen?
Vielleicht sind es 3,79 Euro.
Ich glaube, es ist... erschreckend wenig.
Das ist erschreckend wenig. Du bist auf jeden Fall näher dran. Erschreckend wenig. Es sind nämlich, Achtung, 80 Cent.
Was?
80 Cent?
Nein, das kann nicht sein.
Doch, das kann sein.
Der Rest geht an die Plattenfirma oder was?
Und ja, an Spotify.
Das kann nicht sein bei 5 Millionen.
5,5 Millionen.
Das gibt's auch
nicht. Das stimmt doch irgendwas nicht.
Du kannst da mal investigativ hinterherhaken, ob das stimmt, was Rantanplan
hat. Ich habe ja gerade die Playlist komplett zu Ende gesehen, wo das am Ende ja auch thematisiert wird.
Ja.
Aber 80 Cent für 5,5 Millionen, das
erschreckt mich. Also ich glaube das.
Ich kann es mir auch vorstellen.
Es erschreckt mich trotzdem.
Warum sollte Rantanplan lügen?
Genau. Was haben sie denn für eine Motivation dahinter? Haben noch ein Mittelfinger-Emoji dazu gepostet. Und als anderer Fun-Fact, die 3 Fragezeichen haben es auch veröffentlicht. Also nicht wie viel Geld, aber wie viel Klicks. Nämlich 2,5 Milliarden. Was einfach wahrscheinlich der Tatsache geschuldet ist, dass sie alle ihre Folgen in 40 Einzeltracks unterteilen. Ja. Aber schon eine ganz ordentliche Zahl.
Aber so kann man das vielleicht umgehen, oder? Wenn du einfach jede Minute einen neuen Track machst.
Ja, das ist ja tatsächlich so ein Trend, den es in den letzten Jahren zu beobachten gab. Songs? Dass sie alle irgendwie selten länger als 2,5 Minuten lang waren.
Das ist so seltsam, dass Musik durch sowas verändert wird.
Aber das war doch immer schon
ganz
so.
Ganz andere Sachen auch verändert. Ja, auch,
wurde das
ja
auch durch schon durch die Schallplatte wurden ja so Albumlängen ganz doll vorgegeben, die sich bis heute gehalten haben.
Ja.
Komisch.
Ja, 80 Cent für 5,5 Millionen.
Ja, wow. Das ist wenig.
Das ist
das kann, also es kann, ich finde, wenn das so ist, dann bringt es einfach fast keiner Band mehr auf Spotify zu sein.
Aber es kann auch keiner nicht auf Spotify sein. Ja. Weil die einfach Marktführer sind.
Ja, weil das dann vielleicht Reichweite und dann gehen die Leute zu den Konzerten oder aber trotzdem. Ja. Aber die beleuchteten Brüder, zumindest mit unserer Musik, 8-monatliche Listeners. Da kommen
8 Monate. Also mit der Musik, ja.
Aber was ist denn, hast du schon Rückmeldung zum Podcast bekommen? Zu Spotify Wrapped? Letztes Jahr hast du gesagt, das haben Leute dir geschrieben.
Von zwei Leuten, dass wir der meistgehörte Podcast des Jahres waren, bekommen.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich habe extra eine E-Mail geschrieben bekommen, wo ein Screenshot davon gepostet wurde.
Das ist ja
wurde,
sweet.
Gepostet, also mitgeschickt wurde. Ja.
Das war, in der E-Mail gepostet.
Habe ich mich sehr drüber gefreut. Vielen Dank. Ich will jetzt hier keinen Namen outcallen.
Ja, wenn ihr selber noch dabei seid, wir freuen uns über sowas und denkt an die Sterne. Denn wir sind jetzt abgerutscht. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, 4,6 ist noch cool, weil man so ein bisschen Edge hat, aber jetzt kommen wir langsam in einen kritischen Bereich. Wir kriegen immer mehr Bewertungen auf Spotify und sie sind immer schlechter.
Und ich glaube, wir hatten 4,6 und jetzt sind wir bei 4,5, ich glaube, da ist nur eine Bewertung dazugekommen.
Also, das muss eine Ein-Sterne-Bewertung
sein. Ich schätze, es war eine Ein-Sterne-Bewertung.
Ich glaube, das war eine direkte Reaktion auf unser krasses Werben. Mal gucken, wenn wir das jetzt nochmal machen. Haut rein.
Mach mal 5
Sterne. Ob wir dann auf 4,4 abrutschen. Ja, genau. Okay. Die Hater sind Among Us.
Wie machen wir jetzt weiter? Machen wir jetzt weiter mit den Bundesländern? Oder?
Ja, wir machen weiter mit den Bundesländern.
Oder mit Frank. Wir können auch mit Frank weitermachen.
Nee, wir müssen jetzt erstmal
die
drei angekündigten Sachen abfrühstücken. Bundesländer, die fünf sympathischsten?
Genau. Und wir machen das, wir bedienen uns jetzt bei Fest und Flauschig an den großen fünf. Wir gehen jetzt von fünf nach eins in der Reihenfolge. Also,
fünf ist das Geilste oder fünf ist das Ungeilste? Das
Ungeilste. Ungeilste, aber noch das Geiler als die anderen. 11.
Ach so, das sind meine Top 5.
Wollen wir mal die Bundesländer hier aufrufen, damit wir mal wissen, welches es gibt?
Entschuldigung.
Also ich bräuchte es nicht.
Wir machen hier mal Bundesliga, Bundesländer.
Land Deutschland. Was sind die 16 Bundesländer in Deutschland?
Ja. Lösung.
Habt ihr euch schon mal mit den Slogans der Bundesländer auseinandergesetzt?
Oh Gott. Ja. Halt die Schnauze. Wo kommt die Sound her?
Hey, hast du wieder angemacht? Ach, um reinzuhören. Mach wieder aus, bevor dein USB-Hub wieder
Alarm schlägt. Die Slogans, ich weiß nur, Baden-Württemberg ist das? Wer ist das? Wir können alles außer Hochdeutsch.
Okay. Ja, es gibt auch der echte Norden.
Ja, das ist natürlich Schleswig-Holstein.
Land der Horizonte.
Können wir danach machen. Wir machen jetzt erstmal die Top 5.
Die Top 5. Also ich würde mal anfangen, bei mir wäre auf Platz 5.
Wollen wir die Stadt starten?
Können wir ganz kurz...
Nee.
Ich möchte noch einmal spezifizieren, finden wir das da geil oder finden wir einfach nur so den Vibe?
Diffuse Sympathie.
Bauchgefühl sympathisch.
Super, da bin ich dabei. Mhm.
Mit Bauchgefühl kennt sich gut aus.
Super aus.
Bei mir Platz 5 ist Bremen. Mhm. Ich mag Bremen sehr gern.
Ich muss jetzt die anderen hören, damit ich mich dazu äußern kann.
Oder sind wir erst mit jeder Platz 5 dran?
Ja, jeder Platz 5.
Ach so, okay.
Das ist richtig wie bei Fest und Flauschig. Wir werden immer mehr...
Die großen 5, präsentiert von Benny, Tim und Mahe.
Dann schreiben wir noch einen Jingle zu. Okay.
Das war der Jingle.
Musst du nicht noch darüber reden? Oder einfach sagst du jetzt einfach
Bremen? Wir sind ja nicht zum Reden hier, ehrlich gesagt.
Sondern nur zum Bewerben.
Zum Ranken. Das ist mein Ding.
Ja, Bremen, ich finde
Müssen wir quotenmäßig aufpassen, dass wir auch ostdeutsche Bundesländer dabei haben?
Ich finde Bremen, pass auf, ich finde Bremen gut.
Das Verhältnis von 1 zu 3.
Das kannst du jetzt natürlich machen, wie du dir das selber am besten...
Wie du dich fühlst.
Wie du dich fühlst. Wie dein Bauchgefühl dir das sagt.
Oh, das ist ja schwierig.
Du hattest gerade Zeit, dir Gedanken zu machen.
Okay.
Möchtest du
mein Nummer 5 ist Berlin.
Das ist bestimmt Bennys Nummer 1.
Ich merke zwei Dinge. Erstens merke ich, dass ich alle Bundesländer nicht besonders mag. Und zweitens merke ich, dass ich die Stadtstaaten als Stadt anders bewerte als Stadtstaat.
Wir sind jetzt bei Stadtstaaten.
Ich finde Bremen als Stadt viel besser als Bundesland.
Ja, da gehört ja auch Bremerhaven dazu, die ziehen uns immer runter.
Erstens das und zweitens nehme ich es auch einfach nicht so richtig ernst.
Aber hey, ich glaube, Bremen nimmt dich auch nicht ernst, Benny.
Ich nehme Bremen als Stadt sehr ernst, aber nicht als Bundesland.
Ja, genau.
Du meinst, das Bundesland nehme ich nicht ernst, die Stadt aber schon?
Ja.
Damit kann ich leben.
Möchtest du die Stadtstaaten rauslassen? Dann muss ich mir nochmal kurz neue Gedanken machen.
Weil die Stadtstaaten, die hauen mich so ein bisschen raus, muss ich sagen, weil die so anders sind.
Na gut.
Und außerdem möchte ich auch nicht, dass Hamburg mit in der Liste ist.
Okay, dann muss ich mich wirklich neu orientieren.
Ich muss mich auch nochmal neu ordnen dann, innerlich.
Dann fang du an.
Ja, genau.
Wenn du hier schon unsere ganze...
Okay. Ich habe einen guten Platz 5. Wir haben wirklich guten Platz 5. Okay. Platz 5 ist Rheinland-Pfalz.
Okay.
Das musst du erklären.
Rheinland-Pfalz schafft es für mich ein bisschen das Gute des Südens zu balancieren, ohne in die Falle zu tappen, der krasse Süden zu sein. Also, es ist so ein bisschen wie Kanada.
Das hat noch nie jemand deutsche gesagt.
Rheinland-Pfalz ist deutsche Kanada. Damit möchte ich es belassen.
Ja, okay.
Deutsche lassen. Kanada. Und wer würde Kanada nicht auf Platz 5 legen?
Ja.
Möchtest du weitermachen?
Ich bin dann, glaube ich, bei Mecklenburg-Vorpommern.
Mhm.
Muss ich das ausführen?
Ja.
Mhm.
Viel Küste.
Mhm.
Viel Küste, auch die richtige Küste, also die richtige Seite.
Moment, das stimmt überhaupt nicht, aber ist okay. Ich lasse dir das.
Und auch so viel Kontroverse, viel anders sein und auch viel Land, wo nichts ist.
Mhm. Finde ich fair.
Ich bin auch bei Mecklenburg-Vorpommern. Auch tatsächlich wegen derselben Küstengeschichte. Und es ist immer noch sehr norddeutsch. Man ist schnell da, von hier aus, also von Hamburg aus gesehen. Aber es ist ein ganz anderer Flair, als es irgendwie hier in Hamburg und auch in der unmittelbaren Umgebung ist. Da kann man gut mal eben hinfahren und hat richtig viele schöne Orte. Mecklenburg-Vorpommern gefällt mir gut. Und ich mag, dass sie Wörter, die auf ER enden, immer mit Ä aussprechen.
Machen wir ein Beispiel? Bundesländer.
Bundesländer. Thomas Müller ist ein cooler Fußballer.
Ballet.
Das finde ich gut.
Mhm. Mhm. Ja, dann sind wir bei Bennys Nummer 4.
Ja.
Ich nehme Mecklenburg-Vorpommern, weil er mich sehr überzeugt hat.
Weil die Küste schön ist und weil man da schön hinkommt. Von nee.
Und es ist einfach geiler als Rheinland-Pfalz, muss man mal sagen.
Ja, definitiv.
Und was haben wir da? Deutsche Chile oder?
Nee, nicht Chile. Nee, aber ich finde auch, also ich war mal längere Zeit auch in Polen.
Ist ja nah dran.
Und ist nah dran. Und ich habe auch das Gefühl, dass Mecklenburg-Vorpommern mehr Polennähe hat als Brandenburg. Was seltsam ist, weil Brandenburg viel mehr gemeinsame Grenze hat. Aber ja, irgendwie so vibe-mäßig bin ich auch, vielleicht auch, weil Mecklenburg-Vorpommern ist halt auch einfach wirklich ein norddeutsches Bundesland.
Könnte das an der damaligen Fluchtbewegung gelegen haben?
Vielleicht, dass sie da einfach so die Küste entlang sprechen.
Ich glaube, viele aus den ehemaligen deutschen Gebieten, die jetzt zu Polen gehören, haben sich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, also sind in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause geworden. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ich finde es übrigens auch schön, dass Mecklenburg-Vorpommern so die Verbindung zu diesen ganzen schönen Inseln ist.
Mhm.
So Rügen und so.
Usedom.
Wobei ich auch die Nordseeinseln tatsächlich, also die Ostseeküste mit den Nordseeinseln, das wäre doch schön.
Du möchtest es ein bisschen verschieben.
Nee, ich möchte eigentlich die Nordseeküste haben. Ich finde die viel geiler als die Ostseeküste.
Na dann musst du das also in deinen späteren Platzierungen berücksichtigen.
In meinem sehr subjektiven, diffusen, darum geht es ja gerade hier, ist Mecklenburg-Vorpommern das ostdeutsche Bundesland, das am meisten die ostdeutsche Identität ein bisschen abgeschüttelt hat oder nie hatte und in meinem Gefühl wirklich ganz doll ein norddeutsches Bundesland ist, mehr als ein ostdeutsches. Was ich von Sachsen-Anhalt und Sachsen nicht sagen kann.
Ja, ich glaube,
nicht, dass es etwas Schlechtes wäre,
wenn die Leute wäre vor Ort auch heftig widersprechen.
Könnte sein, ich sage, das ist ein sehr subjektiver Eindruck, aber für mich ist Mecklenburg-Vorpommern vordringlich.
Wir haben ja keine Ostquote.
Für mich ist MacPom, wie ich es gerne nenne.
MacPom ist übrigens diskriminierend, wusstet ihr das? Nee. Man sagt MV.
MV kenne ich jetzt aus dem beruflichen Zusammenhang auch.
MV kenne ich auch, aber warum ist das diskriminierend?
Weiß ich, keine Ahnung.
Weil das vielleicht so klingt, weiß ich nicht, so MacPom.
Nach Pommes.
Nach
Mac, ja, das ist
Pommes.
So, das ist, glaube ich, so dieses Ossi.
Ja, MacPom. Okay. MV, ja, MV stimmt.
Okay, Platz 4. Hattest du Mecklenburg-Vorpommern.
Ein tolles Land.
Ich bin dran mit Platz 4. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das ist, ich muss rückwärts, also von Platz 1. Das ist 1.
Ich weiß nicht, was mein Platz 1 ist.
Dann sage ich,
Platz 1.
Doch, ich weiß es. Bei mir ist Platz 4 das Saarland. Ich war noch nie im Saarland. das muss ich vorweg schicken. Aber ich finde, das Saarland ist so grundsympathisch und zwar vor allem, weil das so klein ist. Und ich möchte sagen, es ist nicht klein, es ist pittoresk.
Weil du diese Saarkehre von den Fotos kennst, dieses schöne Bild, wo, wie heißt das, Saarschleife oder so. Das sieht man immer wieder beim Saarland, weil das wahrscheinlich das einzige Foto ist, was es aus dem Saarland gibt. Und dieser Fluss den Knick macht.
Das kenne ich
nicht. Das ist sehr pittoresk, nämlich das Bild.
Das Bild kenne ich nicht, aber ich finde es allein schon sehr süß. Es gibt eine Stadt, die heißt Saarlouis.
Mhm.
Das allein finde ich, das klingt einfach wie ein Name von jemandem, der ungern zu Partys eingeladen wird, aber irgendwie trotzdem ganz nett ist.
Das ist doch die Jefa-Werbung.
Das ist die Saarschleife.
Wir sehen hier gerade die
Jefa-Werbung ist ja wohl hier ganz im Norden und nicht die.
Ach nee, dann ist das Bitburger.
Die Saarschleife. Sehr pittoresk, oder?
Entschuldigung, das ist jetzt totales Halbwissen, aber das ist doch irgendein Bier.
Glaube ich nicht.
Also Google mal Saarschleife Bier.
In Leben würde ich nicht da das Wort pittoresk irgendwie.
Nein,
pittoresk bekomme ich immer mit, guck mal.
Das ist Mettlacher Abteibräu. Das ist ja super bekannt. Super bekanntes Bier, kennt man. Auch die Werbung, schön mit der Hand einfach vor der Saarschleife.
So eine Photoshop, schlechte Photoshop. Bitburger? Bitte ein Bit?
Nein, nee. Bitburger ist auch. Naja. Ist egal.
Aber pittoresk, ja, okay, gehe ich nicht mit.
Na gut, es ist nicht pittoresk.
Aber das Saarland ist pittoresk.
Ich gehe jetzt winzig. Bei meinem Platz 4. Sind wir in Hessen?
Hesse.
Weil Hessen Wiesbaden hat.
Da war ich noch nie.
Wiesbaden gut?
Wiesbaden ist sehr schön. Okay. Und alle, die in Mainz arbeiten und Geld haben, wohnen in Wiesbaden. Mhm. Ist ja nur über die Brücke rüber.
Okay.
Brücke? Ist ein Fluss zwischen?
Ja.
Okay.
Ja, und Wiesbaden ist so, das ist so in der Mitte. Irgendwie.
Mann, ist das schwer, überhaupt einen Platz 1 zu finden. Aber ich finde einen Platz 3. Und Platz 3 ist Niedersachsen. Niedersachsen ist stabil, aber langweilig. Aber so stabil, dass es für Platz 3 reicht. Das ist einfach so richtig. Die neutrale Mitte Deutschlands in jeder Hinsicht. Und das ist nicht besonders cool, aber da ist auch einfach eine gewisse Entspannung und einen gewissen Pragmatismus und eine gewisse Lebenstüchtigkeit, möchte ich sagen.
Ja, ich würde sagen, Niedersachsen ist das Hannover Deutschlands.
Das ist sehr gut gesagt. Ich würde nämlich auch Niedersachsen auf Platz 3 nehmen.
Mhm.
Ich kenne Niedersachsen, glaube ich, nach Hamburg so mit am besten aus eigener Erfahrung. Und ich mag Niedersachsen. Es ist groß, es hat viele Wälder auch. Da gibt es eine Menge Wildschweine. Ich habe eine große Sympathie für Wildschweine. Und Hannover, ja, ist langweilig as fuck, aber trotzdem habe ich ein positives Gefühl dazu.
Ja, gut. Dann haben wir jetzt schon mal zweimal auf drei die Niedersachsen.
Ja, mein Platz 3 ist Schleswig-Holstein.
Mhm.
Gehört natürlich zu den Top 5. Ist aber natürlich nicht Platz 1 und auch nicht Platz 2. Trotzdem auf dem Treppchen.
Der echte Norden.
Mein Arbeitgeber wird hoffentlich diesen Podcast nicht hören. Aber das ist einfach, ja, ist halt das Land zwischen den Meeren, der echte Norden. Viel auch sehr schlechte Bahnverbindungen. Wirklich sehr schlechte Bahnverbindungen.
Und deswegen Platz 3.
Aber schön ist es auch. Immer ein bisschen Wind. Das gefällt mir ganz gut.
Karges Brachland.
Bisschen grau und bisschen Wind. Mein Platz 3.
Jetzt bin ich mit 2 dran, ne?
Mhm. Ja.
Mein Platz 2 ist NRW. NRW habe ich eine hohe Sympathie vor und gleichzeitig eine große Distanz zu. Also NRW ist ganz wenig so wie ich, aber ich kann respektieren, wie das da einfach so ein wilder Morast an Krachen und Bummen ist und da ist irgendwie alles auf einen Haufen und das ist, also ich hege Sympathie aus der Distanz, große Sympathie für dieses Land. Ich glaube, ich würde da nicht gut zurechtkommen?
Ich glaube, du würdest hervorragender zurechtkommen.
Glaubst du?
Vom Menschenschlag her würde ich richtig gut reinpassen.
Ah, das wusste ich nicht.
Doch, das glaube ich schon. NRW wäre mein Platz 6.
NRW ist mein Platz 1. Oh, um das mal kurz das zu spoilern. Das ist
ein krasser Spoiler.
Absolut.
Ja, weil, ja, aber ich fühle all das, was du fühlst,
ja,
nur noch doller.
Ja. Ich habe auch immer noch keinen Platz 1. Muss ich das sagen? Ich habe mich jetzt gerettet.
Mein Platz 2 ist Brandenburg. Aus verschiedenen Gründen. Erstens gibt es ein wunderschönes Lied von Rainer Grebe über Brandenburg.
Das ist aber nicht sehr positiv ist.
Hä?
Wieso? In Brandenburg ist wieder einmal einer gegen den Baum geguckt. Was soll man auch machen mit 2030?
Vielleicht findest du einfach auf den Hügel und finden niemanden zum Verprügeln.
Das ist die beste Zeile
und
überhaupt.
Und das trotz der großen Grenze zu Polen, muss man ja sagen.
Ich glaube, weißt du, was bei dir auf Platz 2 ist? Ich glaube, Reinhard Grebe.
Nee. Nee, tatsächlich vor allem auf Platz 2 bei mir ist Potsdam. Potsdam ist meines Erachtens die nach Hamburg schönste Stadt in ganz Deutschland von denen, die ich bisher gesehen
Potsdam
habe.
Potsdam ist eine sehr schöne Stadt.
Ich war noch nie da.
Ich finde Potsdam richtig, richtig, richtig schön. Und das ist der Grund, warum ich Brandenburg auf Platz 2 wähle. Und es hat auch sehr, sehr, sehr schöne, wie heißt das, Natur.
Ort. Hier, Dings.
Hier, wenn man so durchfährt und das ist hübsch.
Mit den Tieren und den Pflanzen.
Genau, wo die Wildschweine leben. Das ist hübsch.
Ja, das macht es tatsächlich auch zu meinem Platz 2.
Tatsächlich?
Ja, viel Wald einfach.
Ja,
ganz,
genau.
Ganz, ganz viel Wald.
Wow. Guck mal, deswegen der ist aus Deutschland gar nicht so schlecht weggekommen
auch,
bei uns.
Deswegen gucken die Leute auch gegen Baum.
Weil da so, viel
da
stehen.
So,
weil
viele,
da so viele
stehen.
Sind, ja.
Ja, mein Platz. Ich habe meinen Platz 1 schon verraten.
Ja, dein Platz 1 ist NRW.
Ja.
Henrik Wüst ist dein Favorite.
Henrik Wüst ist absolut, der hängt bei mir überm Bett, muss man sagen.
Und zwar leibhaftig. Die Nachricht kommt morgen erst.
Henrik, melde dich bei mir.
Henrik, bitte melde dich. Also, kann ich mich jetzt ein bisschen rauscheaten? Aus meinem Platz 1?
Du darfst keinen Stadtstaat nehmen.
Aber könnte ich vielleicht einfach alle drei Stadtstaaten zusammennehmen?
Nein,
das wäre mein Platz 1.
Benjamin, du hast hier die Regeln gerade umgeschrieben am Anfang.
Du hast darauf gepocht, dass wir keine Stadtstaaten nehmen. Jetzt kannst du nicht alle drei.
Aber mir gehen die Bundesländer aus, die ich mag.
Es gibt 16 an der Zahl.
Hast du dich falsch...
Also es ist nicht Brandenburg. Es ist nicht Brandenburg, es ist auch nicht Sachsen-Anhalt, es ist nicht Sachsen, es ist nicht Thüringen. Ich habe kurz überlegt, ob mein Lieblingsbundesland Bayern ist.
Ach, hey.
Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einfach, weil es einen so hohen Unterhaltungsfaktor ist, weil es so präsent ist, weil man erzwungenermaßen als Deutscher eine intensive Beziehung zu Bayern hat. Egal, ob man will oder nicht.
Starke Ablehnung auf meiner Seite.
Und weil Bayern wunderschön ist, naturmäßig so. Aber ich kann nicht darüber hinwegsehen, dass ich einfach mit vielen gar nicht klarkomme. Es gilt auch für Baden-Württemberg. Ich glaube fast noch mehr, weil Baden-Württemberg tut so, als ob es das Kanada Süddeutschlands wäre. Aber eigentlich sind die Leute in Baden-Württemberg noch viel schlimmer. Und deswegen ist Rheinland-Pfalz nämlich das heimliche Kanada Süddeutschlands, das sich noch in den Süden reinmogelt. Und deswegen bleibt mir nicht mehr viel übrig. Hessen, weiß überhaupt gar keiner, was das ist. Und das Saarland ist zu klein.
Ja, Hessen war doch gerade bei mal hier in den Top 5.
Ja?
Ja.
Habe ich schon wieder vergessen. Ach ja, wegen Wiesbaden. Genau, habe ich schon wieder vergessen. Und deswegen bliebe mir nur Schleswig-Holstein. Und Schleswig-Holstein habe ich eine sehr ambivalente Beziehung zu. Schleswig-Holstein ist gefühlt meine Heimat. Ich fühle mich auch tatsächlich dem Norden sehr verbunden, der Landschaft und den Leuten und so. Aber ich kann auch nicht ganz darüber hinwegsehen, dass Schleswig-Holstein einfach eine Brache ist. Ein plattes Nichts, ein plattes graues Nichts, durch das der Wind fegt und wo die Leute einfach nicht viele Worte produzieren. Und trotzdem ist es, vielleicht ist das jetzt so ein Heimatplatz 1. Das bin ich einfach, da komme ich weg. Und das ist irgendwie auch schön. Und ich freue mich immer tatsächlich, wenn ich mit dem Auto irgendwie von weit her zurückkomme und das Land langsam weniger charakteristisch wird und langsam leerer wird.
Die
Farben verschwinden, die Hügel verschwinden. Es ist alles nur noch ein Auslaufen Suppe. Des Lebens, was dann irgendwo in die beiden Meere kippt.
Das passt auch ein bisschen zu Mecklenburg.
Das passt auch zu Mecklenburg, aber da bin ich halt nicht so sozialisiert und habe nicht so eine Verbindung zu. Deswegen schweren Herzens ist es eine Hassliebe, keine Hassliebe, weder Hass noch Liebe, aber es ist intensiv
Intensives Nichts.
Intensives Nichts. Schleswig-Holstein ist mein Platz 1.
In diesem Sinne möchte ich euch ganz kurz meine Notiz noch vorstellen, die ich noch versprochen habe nach der Pause.
Darf ich noch meinen Platz 1 sagen?
Ja, aber es passt gerade zu Schleswig-Holstein.
Mein Platz 1 ist Schleswig-Holstein.
Danke. In diesem Sinne möchte ich euch ganz kurz einen Spruch, den ich mir notiert habe, weil ich ihn im Bus mitgehört habe. Vielleicht kennt ihr ihn schon. Ich habe ihn mir aufgeschrieben, weil ich ihn sehr norddeutsch fand. Es sagte ein Mann zu einem anderen Mann, und das ist auch nicht gegendert, es war ein Mann, der mit einem Mann sprach, grüß deine Frau, wenn du zu Wort kommst. Das finde ich sehr norddeutsch und irgendwie auch traurig und lustig zugleich. So wie Schleswig-Holstein.
Das könnte so Flensburger Werbung sein.
Schleswig-Holstein ist traurig und lustig. Ja, genau.
Moin, moin, so, Entschuldigung, moin, du darfst jetzt noch ausführen, was du an Schleswig-Holstein würdig eines Siegers empfindest.
Also erstmal ist es wahrscheinlich auch meine Heimatverbundenheit. Ich identifiziere mich auch sehr als Norddeutscher. Berge machen mir Angst. Das heißt, der ganze Süden kommt mir irgendwie gar nicht in Frage dafür. Ich mag Kiel sehr gerne. Ich mag Flensburg sehr gerne. Ich mag die Nähe zu den Meeren sehr gerne. Und ich habe gar nicht so eine sehr große, größere Sympathie für die Ostsee als für die Nordsee. Das ist bei mir eigentlich relativ ausgeglichen. Auch da muss ich immer an Heinz Strunk denken, der sagt, die Ostsee ist im Vergleich zur Nordsee immer eher so eine Art Teich.
Ich rede immer von einer Lache.
Rein biologisch ist das tatsächlich auch korrekt, muss man sagen.
Der Teich oder die Lache?
Beides. Brackwasser.
Die Ostsee, die schwappt nur so lustlos vor sich hin, wie die letzten Zuckungen aus einem explodierten Wal, der irgendwo angestrandet ist. Und die Nordsee ist wild und lebendig.
Mhm. Lebensgefährlich.
Und lebensgefährlich, auch geil.
Ein bisschen auch, ein bisschen drüber, einfach.
Wie so ein Nordsee ist ein bisschen drüber, ja.
Wie so ein Erdbeben. Ein bisschen drunter.
Da spürt bisschen man sich in die Welt.
Overwhelmed und underwhelmed. Also und ein bisschen rasch. Ein
bisschen eine Raschung.
Ist auf jeden Fall rasch.
Die Raschung der Meere. Ja, also ich finde Schleswig-Holstein finde ich super. Da fühle ich mich irgendwie auch wohl, weil das einfach so Hamburg-nah ist. Und natürlich hättest du da eine komische Regel nicht eingeführt, wäre Hamburg mein Platz 1. Weil ich aber auch nicht so viel kenne, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, aber es geht ja auch um so ein diffuses Gefühl. Ja.
So, es geht auch darum, einfach mal was zu sagen, von dem man keine Ahnung hat.
Ja, das darf
da ich deswegen sind wir beim Podcast der Beleuchtenden Brüder. Ich habe zwei Dinge festgestellt bei dieser Betrachtung. Wir gucken die ganze Zeit auf diese Karte, die sehr geholfen hat mir. Ich weiß nicht, wie es euch, ihr habt so gesagt am Anfang, ich brauche keine Karte. Aber
ich hätte sie nicht gebraucht, wenn wir die Startstaaten hätten benutzen dürfen.
Okay, aber trotzdem ist es schön, nochmal das so sich vor Augen zu führen. Ich merke, dass ich, also ich glaube, dass Ost- und Süddeutschland von der Natur und dem Land, was mir sehr wichtig ist, glaube ich, deutlich schöner ist als Nord- und Westdeutschland. Da hast du so viel geile verschiedene Erhebungen, Hügel, Wälder und so. Süddeutschland ist sowieso ein Traum, was das angeht. Aber ich war jetzt ein paar Mal auch längere Zeit in Süddeutschland und ich glaube, ich würde da einfach nicht klarkommen.
Von der Mentalität her oder von der Natur her?
Von der Mentalität. Von der Natur würde ich da sehr gut klarkommen.
Bist du ein Meermensch oder ein Bergmensch? Das ist ja immer so eine... Wenn du dich entscheiden müsstest, du dürftest für den Rest deines Lebens nur noch entweder aufs Meer gucken oder auf die Berge gucken.
Das ist super schwierig.
Bei Tim Wissen ist es auf jeden Fall mehr.
Ich finde die Berge eigentlich interessanter und cooler. Und da kann man mehr mitmachen auch, finde ich. Ich bin auch nicht so mehr affin, was so mehr Sport oder so angeht. Aber diese ständig neuen Blicke in den Bergen, das ist toll. Aber das Meer gibt mir auch so eine ganz tiefe Befriedigung und Ruhe und... Ich finde beides richtig, richtig toll. Das ist die eine Erkenntnis. Ich glaube, die Natur da unten und da im Osten ist schon ziemlich stark. Und das andere ist, dass ich wirklich merke, wie gerne ich sowohl Hamburg als auch Bremen als auch Berlin habe. Ich finde, das sind drei richtig, richtig tolle Städte, in denen ich gerne Zeit verbringe.
Wo wäre Berlin bei dir, wenn du es selber zugelassen hättest, das zu ranken?
Ja, wie gesagt, als Bundesland, da schwingen bei mir noch so andere Sachen mit. Da geht es gleich ein bisschen politischer und da ist irgendwie auch noch so. Aber schon sehr weit vorne, auf jeden Fall in den Top 5.
Also bei mir wären alle drei auch in den Top 5 gewesen, muss ich sagen.
Ja, bei mir auch. Ja.
Okay, haben wir dieses Thema innerhalb von einer knappen halben Stunde abgehakt. Wie sieht's aus mit Frank?
Nein, Frank ist noch nicht dran. Wir hatten drei Themen vor der Pause versprochen. Deine Handy-Notiz hast du schon geklärt. Meine war die erste Frage, die in diesem Podcast gestellt wurde, von dir an mich.
Achso, was war's?
War die Frage.
Mit Heißluftballons.
Ja.
War das die?
Ja.
Ah, gute Frage.
Damit haben wir diesen Podcast begonnen. Mhm. Deswegen wollte ich das jetzt gerade neu anwenden. Die Frage ist, gehörst du zu den Menschen, die, wenn sie einen Heißluftballon sehen,
rufen, da ist ein Heißluftballon?
Menschen, so. Genau.
Natürlich.
Zwanghaft darauf hinweisen.
Zwanghaft darauf hinweisen.
Natürlich.
Ja, das habe ich auch gesagt.
Wer ist denn da anders?
Tim. Ich mache das auch.
Du auch. Aber du fandest es trotzdem...
Es ist trotzdem irgendwie interessant, weil es ist irgendwie unterm Strich doch nicht so was Besonderes.
Natürlich nicht. Aber wie geht es euch mit Pferden? Das ist die Frage.
Und man sagt, da ist ein Pferd?
Ja. Oder Pferde.
Ja, bei mir wie ist das überhaupt so? Auf Autobahn, der Kühe?
Bei mir wäre es eher so, Pferde.
Ja, Tim findet Pferde gruselig.
Wie Berge. Pferde sind die Berge der Tierwelt.
Ja.
Nein, ich würde immer darauf aufmerksam machen, wenn da irgendwelche Tiere sind. Auch Kühe.
Also, wir können uns darauf einigen, dass wenn ein Fuchs über die Straße läuft, sagen wir alle, da ist ein Fuchs.
Ja.
Wie ist es bei einer Ratte?
Ja.
Wie ist es bei einem Hund?
Nein.
Eher als bei einer Ratte oder Fuchs.
Ja, genau.
Nein, nicht wie doch.
Es kommt auf den Kontext an. Wenn du irgendwo siehst, dass jemand auf der Straße mit seinem Hund spazieren geht, machst du niemanden darauf aufmerksam. Mm.
Ja, kommt auf den Hund an.
Ich sage zu meiner Frau sehr, sehr, sehr oft, oh, guck mal, Doggo. Wir sagen immer Doggo.
Ich nicht.
Nee, also weil du Hunde, aber auch ein herzloses Monster bist, ja, was Tiere angeht.
Da kommen wir wieder zu Frank.
Hm.
Ja.
Frank ist nämlich ein Hund.
Ja.
Gut. Und Frank ist, wie würdest du ihn beschreiben, Benni? Du hast ihn jetzt kennengelernt.
Ja, habe ich schon gesagt, Frank ist ein Tier, bei dem ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob es nicht doch ein advanced künstlich angetriebenes künstliches Wesen ist. Kuscheltier, ein künstlich betriebenes Kuscheltier. Also es ist einfach das Kuscheltier. Also Frank sieht aus wie ein Kuscheltier. Ganz, ganz doll. Die Augen, das Gesicht. Und er ist auch sehr kuschelig.
Er verhält sich halt auch wie ein Kuscheltier.
Ja.
Das kommt halt hinzu, ja. Er ist wirklich, eine Freundin von mir hat es neulich zusammengefasst, das harmloseste Wesen, was es auf dieser Welt gibt.
Ja, das stimmt. Frank muss man beschützen. Vor allem, was
vor
da draußen ist.
Vor allen Dingen vor sich selbst auch manchmal.
Bringt sich Frank in Gefahr?
Ja, macht er das?
Insofern, als dass er, also Frank ist ein Pudelmischling, ich weiß nicht, ob ihr das schon erzählt habt, und Pudel haben die Besonderheit, dass sie, anders als andere Hunde, kein Fell haben, sondern nur Haare. Das bedeutet, Frank hat kein Unterfell und friert dadurch im Winter sehr doll.
Muss er angezogen werden?
Und er muss angezogen werden. Oh. Und er muss eine Jacke tragen im Winter.
Hat er und das? Jetzt habe ich die noch nicht gesehen.
Ja, es war ja jetzt auch... Also
er ist durch den Schnee gelaufen. Das
ja,
kann er dann auch
und
kommen.
Dann kommen wir wieder zu der Gefahr, in der er sich manchmal begibt. Frank ist ein Wasserliebhaber in jeglicher Form, ob fest oder gefroren oder in flüssiger Form. Und er geht in jede Pfütze baden und in jeden Teich schwimmen und in jedem Schnee wälzt er sich rum. Und dann, wenn er dann nicht mehr rumrennt wie so ein angestochenes Wildschwein, dann wird ihm kalt. Und dann muss Frank eine Jacke tragen. Und ich wollte nie jemand sein, der seinen Tieren Kleidung anzieht.
Verstehe ich gut.
Kann ich auch gut verstehen.
Ich muss so ein Mensch werden. Und dann laufe ich rum mit einem Pudel, der gerade vom Friseur kommt und eine Steppjacke trägt.
Ja, was macht das
was
mit dir
als
Mensch?
Was ist aus mir geworden?
Aber guck mal, du möchtest nicht jemand sein, der seinem Tier etwas anzieht, weil du bisher dachtest, die Leute ziehen den Tieren das aus den falschen Gründen an. Du ziehst aber Frank das aus den richtigen Gründen an, nämlich um ihm vor den Kältetod zu ziehen.
Aber vielleicht sind die Leute, die man gleich verurteilt, dass es möglicherweise die falschen Gründe sind, auch
genau,
mit dem Herzen.
Und da
dabei
kommt wieder so mein Problem von der Mitte des Podcasts zum Tragen, dass ich immer das erstmal möchte, immer möchte, dass allen Menschen gut geht und dass alle alles verstehen und dass alle Argumente auf dem Tisch liegen. Ich möchte den Leuten sozusagen, während ich mit diesem Hund rumlaufe, eigentlich erklären, warum dieser Hund eine Jacke trägt, aber
ich kann es nicht,
und es ist so, und jeder Blick, den ich sehe, der ein bisschen abfällig wirkt auf mich, dem möchte ich entgegenrufen. Nein, er ist halt ein Pudel. Und es ist, ja, es zerreißt mich manchmal innerlich. Aber Hauptsache Frank geht's gut. Und ihm geht's sehr gut.
Du hast Frank seit 3 Jahren.
Ja, Frank seit 3 Jahren. Er ist als ganz kleines Baby zu mir gekommen. Und ich musste alle 2 Stunden ihn runtertragen aus dem 3. Stock, weil er pinkeln musste. für 6 Wochen lang.
Aber das geiler Einstieg.
Aber das war.
Hattest du vorher schon ein Tier?
Wir hatten vorher immer Tiere. Ich bin aufgewachsen mit Tieren. Wir hatten Schildkröten, wir hatten Vögel, ich hatte sogar mal ein Chamäleon, wir hatten Katzen, ich hatte einen Hamster.
Du sagst Kamel.
Kamel. Ich hätte wirklich auch sehr gerne.
Wir hatten auch ein Kamel.
Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Aber wir hatten immer Tiere und dann bin ich ausgezogen und habe studiert, Philosophie, dank dir, Benni, und bin dann ein paar Jahre ohne Tier gewesen. Und dann habe ich mir wieder ein Tier besorgt. Es ist ein kleiner Roboterhund. Nein, es ist kein Roboterhund.
Es ist schon erstaunlich wenig.
Wenig Tier an dem Tier?
Na, es ist ja schon irgendwie offensichtlich ein Tier, aber wirklich krass. Auch wenn du den so auf dem Arm hast oder so, das ist einfach so, ja.
Das ist einfach cool.
Es ist so wie in so einem Kinderfilm, wenn das Kuscheltier lebendig wird.
Ja, das stimmt.
So ist es.
Ja, ich hatte auch früher ein Kuscheltier, das sah genau aus wie Frank. Wirklich genau so. Ja.
Wie bist du zu Frank gekommen? Also,
meinst du das Tier oder den Namen?
Den Namen. Nee, das Tier.
Erst das eine, das andere. Ich bin zu ihm gekommen, ich habe mir überlegt, dass ich gerne einen Hund hätte und dann habe ich zwei Wege eingeschlagen, weil ich kann ja immer nur zwei Sachen gleichzeitig. Also ich muss immer abwägen. Ich wollte entweder einen Hund aus dem Tierschutz haben oder einen Hund, der genauso ist, wie ich mir einen Hund vorstelle.
Weil du das aus deinem Kuscheltier...
Weil ich das aus meinem Kuscheltierkopf habe. Ja.
Und dann, Kuscheltierkopf hätte ich auch gerne.
Und dann habe ich gleichzeitig bei Züchtern geguckt und im Tierschutz und habe dann, um eine Entscheidung zu treffen, weil ich nicht rational eine Entscheidung treffen kann, gesagt, das, was zuerst passiert, das, was zuerst wird, ist dann die Entscheidung, die getroffen wird vom Universum.
So habe ich früher getindert.
Ich habe ja auch meine Beziehung ausgewählt.
Ja.
Wer zuerst Ja sagt, der kriegt den Zuschlag.
Ja, gut, dass wir heute mal eine Frau eingeladen haben. Und dann ist tatsächlich das passiert, dass eine Züchterin ich wollte unbedingt einen Rüden, ich weiß nicht warum. Und dann war eine Züchterin in der Nähe von Hamburg, also wirklich sehr nah von da, wo ich jetzt gewohnt habe, damals, in dem Dorf, in dem meine Mutter aufgewachsen ist, gab es einen einzigen letzten Rüden in dem Wurf. Es sah genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe und ich konnte ihn an meinem Geburtstag abholen.
Wow.
Und da hat das Universum einfach tatsächlich irgendwie für mich gesprochen, also mit mir gesprochen. Und dann war es einfach Frank.
Gibt es einen sprachlichen Zusammenhang zwischen Rüde und Rude? Also du bist so unhöflich wie so ein Hund.
Bisschen so Bitch auch. Es gibt ja eine Bitch.
Ja, eine Bitch. Also auch Hunde komme ich gut weg in der sprachlichen, in der englischen Sprache.
Du Hund.
Du Hund sagt man auch.
Ja.
Bist ein Hund.
Ja.
Bist ein Fuchs.
Wisst ihr, woher das Sprichwort auf den Hund gekommen kommt?
Nein.
Nee.
Soll ich es euch erklären?
Ja. Gerne.
Ich habe das bei Wissen macht A gelernt. Es ist, tatsächlich gab es früher die Truhen, wo die ihr Gold drin aufbewahrt haben, die Menschen, ihre Habseligkeiten. Und ganz auf dem Grund dieser Truhe war oft eine Holztruhe, eine sehr tiefe Holztruhe, das Bild eines Hundes aufgemalt. Und wenn man wirklich sehr wenig Geld nur noch hatte, dass man das schon sehen konnte, war man auf den Hund gekommen.
Aber ich so verstehe das Sprichwort gar nicht.
Nee,
ich weiß aber auch gar nicht, wie ich das Sprichwort verstehe.
Ja, auf den Hund gekommen.
Beruhigt euch bitte.
Moment, ich muss auch kurz überlegen.
Ich bin auf den Hund gekommen. Ich bin ganz schön. Wann benutzt man das? Offensichtlich, wenn man brach liegt und pleite ist.
Naja, wenn man sozusagen einfach so was wie am Ende ist.
Ja, Square One. So mäßig so Rock Bottom.
Das ist gar nicht das Gefühl, was ich zu diesem Sprichwort habe.
Ich auch nicht, aber ich habe auch kein benutzt. Gefühl dazu.
Ich habe nur ein Nicht-Gefühl dazu, aber kein
Ich bin auf den Hund gekommen. Es ist eher sowas wie...
Ich hatte die richtige Idee.
Macht diese Geschichte, dass ihr jetzt ein Gefühl dazu habt?
Ja.
Wenn sie stimmt. Das muss nochmal recherchiert werden.
Ich bin auf den Hund gekommen, ist irgendwie so, wie ich habe mich etwas verschrieben einer Sache für mich. So ein bisschen so, ich bin...
Was? Nein, das ist auf jeden
also
Fall
ich bin sozusagen völlig durchgedreht mit irgendeinem seltsamen Hobby. Ich bin mega hier auf den Hund gekommen und jetzt bin ich in ein
Rabbit Hole gefallen.
Ich bin auf dem Holzweg. Ja, so ein Rabbit Hole, aber noch verbunden mit irgendwas ganz Verschrobenem.
Ganz kurz, bevor du dich jetzt verrennst, ist auf jeden Fall falsch.
Also ich habe früher... Ich verrenne mich gerne.
Okay.
Also ich bin transparent mit meinem Verrennen. Ich habe zum Beispiel früher Zigarettenschachteln gesammelt, leere, als Kind.
Ja.
So haben wir immer von allen unseren Bekannten so, die so gibt die uns und dann haben wir die sortiert und dann habe ich auf der Schreibmaschine die Liste gemacht. So, jetzt haben wir 5 neue Prince Denmark und so. Und dann gab es immer so eine Hitliste und wer hat wen überholt. Da bin ich auf den Hund gekommen. Aber offensichtlich nicht.
Nee.
Offensichtlich hatte ich nur ein seltsames Steckenpferd.
Sprichworte mit Tieren.
Gibt viele.
Sehr interessant.
Sehr viele, ja.
Ich habe meine philosophische Hausarbeit geschrieben über die Benutzung von Tieren bei Friedrich Nietzsche.
Ja.
Ich fand es mega interessant. Alle anderen fanden es really weird. Ja, natürlich.
Natürlich. Hat er viele Tiere benutzt?
Ja. Wir haben Zarathustra gelesen.
Ja.
Und es kommen richtig viele Tiere vor. Und die haben alle natürlich irgendwie eine Bedeutung und so weiter. Jedenfalls, ja, okay.
Wir waren bei Frank.
Frank. Frank ist auch ein Tier.
Frank ist ein Tier. Und bevor wir das jetzt noch zu weit ausrufen lassen, wir müssen auch noch gleich irgendwas müssen wir noch abbinden. Das haben wir
angekündigt. Du willst doch, dass ich das Foto zeige.
Nein, das müssen wir nicht machen. Das hast du schon abgelehnt. Aber irgendwas... Ah, oh, scheiße, weiß ich nicht mehr.
Ich habe noch meine Drei-Getränke-Theorie.
Die Drei-Getränke-Theorie.
Oh, das gefällt mir gut. Die drei Getränke.
Aber einmal kurz Frank abbinden, im übertragenen Sinne. als im Raum stand, dass du hier wohnst für einen begrenzten Zeitraum, war das so, dass ich da super offen für war und das auch gut fand. Wir kennen uns, abgesehen davon, dass ich dein Leben maßgeblich geprägt habe, nicht so gut. Wir waren mal zusammen in so einem Schmetterlingshaus. Ne?
Stimmt.
Das war, erinnere ich noch, das war ganz gut. Wir haben euch
da besucht. Da habe ich sogar noch ein Foto von, das muss ich
machen. Ist das ein, also ich stelle mir das jetzt, ich weiß nicht, was das bedeutet, ich stelle mir vor, einen Raum, wo 10.000 Schmetterlinge
fliegen. Ja, genau so ist
basically.
Es.
Gab es da nicht auch noch irgendwie so einen anderen Raum mit irgendwelchen...
Du trugst einen schwarzen Mantel und auf deinem Mantelrevers landete ein tellergroßer, bunter Schmetterling.
Geil.
Und davon habe ich ein Foto gemacht, weil es aussah, als hättest du so eine richtig übertriebene Brosche.
Brosche ist aber auch ein schönes Wort. Ist das nicht eine krasse Quälerei? Die brauchen noch viel Fläche.
Haben sie.
Das ist ganz groß. Das ist ganz riesengroß. Wie so ein Tropenhaus.
Okay.
Und dann ist es auch sehr warm da drin.
Wo ist das?
In Bremen.
Einer der drei schönsten Bundesländer.
Aber sie zählen leider nicht.
Eines.
So, unabhängig davon, dass wir uns gut kennen, warst du sehr dafür, dass ich hier einziehe?
Nein, also dass wir uns nicht gut kennen, aber war also grundsätzlich war ich offen dafür, dass überhaupt mal jemand, weil wir ja schon häufiger drüber gesprochen haben. Und weil die wenigen Begegnungen offensichtlich hast du damals nicht nachhaltig einen schlechten Eindruck hinterlassen. So, konnte ich mir einfach alles gut vorstellen und wollten wir sowieso mal ausprobieren, fand ich gut. Und dann hieß es, ja, mal hier einen Hund. Und dann habe ich, weil meine erste Reaktion zu sagen, ja, dann nicht. Weil ich habe halt nie ein Haustier gehabt. Ich wollte das auch nicht. Ich habe sowieso so mit den Kindern so ein Ding am Laufen, dass sie das wollen. Und ich, ah. Und die Instant-Reaktion war, nee, das geht einfach nicht. Und dann habe ich aber ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann habe ich erstens gesagt, ja, ist aber auch einfach jetzt auch doof, dass das nicht geht, weil du ein Haustier hast. Und, dann kam auch noch ein Foto und eine Beschreibung und dann war auch schon klar, das ist jetzt nicht das sabbernde, haarende Kleff-Ding, was ich mir vorgestellt habe. Und jetzt ist es einfach super gut. Und das Interessante ist, also ich finde es einfach wirklich total sweet und ich, das wusste ich auch vorher, einer der Gründe von wegen herzloses Schweine-Arschloch, das keine Hunde Doggo nennt, wenn es sie an der Straße besieht. Mein Problem ist vor allen Dingen, dass ich immer sehr schnell eine sehr emotionale Bindung zu Tieren aufbaue, außer zu deinen Katzen, for some reason, das wir niemals ergründen werden, worüber du dich auch beschwerst laufen.
Was der Grund ist, warum ich mit Grisou besser befreundet bin als mit dir.
Genau, weil Grisou...
Wer ist Grisou?
Meine Katze.
Weil Grisou mich mag, aber ich Grisou...
Nee, mir, damit hat es nichts zu tun. Grisou ist einfach mein bester Freund.
Ach so. Okay.
Der hört mir immer zu und ist ganz süß. Und mit denen liege ich Löffelchen im Bett. Das mache ich mit dir nicht.
Das stimmt. Ich höre dir manchmal zu. Bin nicht so süß wie Grisou vielleicht. Und ich liege nie mit Löffelchen mit dir im Bett.
Ja.
Okay, damit kann ich leben.
Zwei bessere.
Also auf jeden Fall baue ich immer schnell eine emotionale Beziehung auf zu Tieren. Aber ich finde das Konzept Haustiere mag ich einfach grundsätzlich nicht so gerne. Und jetzt ist es aber wirklich einfach voll schön.
Das freut mich sehr.
Und ich habe Frank gerne zu Hause und ich kuschel viel mit ihm. Und es ist einfach irgendwie cool.
Wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen. Und du hast gesagt, dass wenn du das Gefühl hast, genau wie du jetzt auch dargestellt hast, dass du so eine emotionale Verbindung aufbaust, dass dich das nur noch mehr darin bestärkt, kein eigenes Haustier haben zu
wollen. Ja.
Ist das weiterhin so?
Ich will weiterhin kein Haustier haben.
Und das ist jetzt quasi nochmal dadurch bekräftigt, dass du jetzt Frank richtig cool findest.
Ich würde eher bestätigt als bekräftigt sagen, aber ja.
Okay.
Ja, Frank ist tatsächlich, der hat so, also erstmal ist er einfach ein sehr praktischer Hund, weil er, wie du schon gesagt hast, er haart nicht, er sabbert nicht, er bellt tatsächlich wirklich sehr selten.
Ja.
Er ist klein, man kann ihn tragen, also er hat einfach alle Vorteile, die ein Hund haben kann. Und er ist mit mir übrigens immer jeden Tag in der Redaktion, also er ist einfach immer
ein Bürohund.
Ein Bürohund sozusagen.
Hund im Büro.
Und er hat schon jeden, der vorher gesagt hat, na, Hunde sind nicht so meins, hat er überzeugt von sich.
Ja.
Und das, also es gab noch keinen, der danach gesagt hat, nee, Hunde finde ich immer noch nicht so geil.
Ich kann es sogar noch weiter ausführen, weil ich liebe Hunde immer schon, bin auch mit Hunden aufgewachsen, hätte aber eigentlich immer gesagt, Pudel sind nichts für mich.
Mhm.
Aber ich habe Frank jetzt einen Abend kennenlernen dürfen und das hat mich schon überzeugt. Ich finde Frank super.
Das ist einfach ein toller
Frank
Typ.
Kann's.
Frank ist tatsächlich auch mein bester Freund, muss man sagen.
Ich finde, das ist...
Und das ist so, ich dachte vorher immer, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, nee, aber gut. Es ist so, wenn Leute so sagen, mein Hund ist mein bester Freund, der beste Freund des Menschen, habe ich immer gedacht, ja, klar.
Laber mal.
Ja. Aber es stimmt.
Mhm.
Der ist einfach, ich würde mich für den vors Auto schmeißen.
Ja.
Wirklich.
Ja, ich fühle das komplett.
Und es ist...
Auch wenn du so viele Jahre mehr zu leben hast als Frank.
Ja.
Das ist einfach...
Das ist die Liebe
zu Willst du jetzt nochmal das Foto zeigen?
Ich zeige jetzt nochmal das Foto. Benni hat es ja gerade schon gesagt, er hat ein ambivalentes Verhältnis zu meinen Katzen, so kann man es vielleicht sagen. Und eben, als wir noch kurz, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, bei mir drüben waren, hat sich, das ist Grisou, so auf meinen Schoß gelegt. Er hat ganz tief geschlafen. Liebe ZuhörerInnen, ich werde das bei Spotify, wie heißt das? Instagram hochladen. Und dann habe ich ihn gefragt, auf einer Skala von 0 bis 10 Niedlichkeit, wie viel Niedlichkeit ist dieses Foto? Aber und er hat ganz tief geschlafen und war ganz
wichtig
gut
war, entspannt. Aber bei 1 fängt die Niedlichkeit schon an. Also es ist nicht so, dass
0 ist nichts.
0 ist keine Niedlichkeit, aber 1 ist schon niedlich.
Aber ganz wenig.
Und wir haben das so geeicht, die Skala, dass wir sagen, 1 ist die Niedlichkeit eines Frettchens.
Das haben wir dann, Entschuldigung, das haben wir erst später geeicht. Wir haben, okay, erst hast du deine kranke Meinung geäußert.
Aber bezieht sich die Niedlichkeit auf die Katze oder auf das gesamte Bild?
Ja, Tim sagt schon die Gesamtsituation.
Die Gesamtsituation. Aber
ja.
Und ich habe drei Nachfragen. Erstens, hat sich die Katze auf deinen Schoß begeben oder hast du sie hochgehoben?
Begeben. Aber die Frage auf mich war, guck dir das mal an. Wie niedlich ist das?
Ja. Aber er hat durchaus gesehen,
dass sich die Katze darauf gewöhnt. Ich habe noch zwei weitere Fragen.
Ja?
Passiert das oft, diese Situation?
Also so extrem und dass ich ihn auch so richtig so im Arm halten muss, nicht. Nein.
Dritte Frage, macht dieses Tier das auch bei anderen?
Bei meiner Frau vielleicht noch.
Okay. Ich bin bei einer soliden 5.
Vielen Dank.
Hast du das auch gesagt?
Ich habe eine 4 gesagt, aber es ist nicht so weit weg.
Ich war bei einer 8.
Ja.
Aber überleg mal, das Niedlichste, was du in deinem Leben gesehen hast, ist eine 10. Dann ist das doch nicht mehr
als... Aber was ist denn das Niedlichste, was du je in deinem Leben...
Frank.
Er wohnt seit 3 Wochen mit Frank zusammen.
Tatsächlich solltest du auch ein Foto von Frank hochladen.
Ja, gerne.
Dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer tatsächlich selber mal ranken.
Ja.
Vergleich die süßen Haustiere.
Damit tatsächlich noch so richtig Streit ausbricht.
Ja.
Was ist Platz 1 bei dir?
Ich hinterlasse hier so verbrannte Erde.
die niedlichste Sache, die ich je gesehen habe?
Deine
Kinder zählen nicht.
Tiergeschichte, es geht um Tiere jetzt, ganz explizit. Welcher Tiergeschichte würdest du eine 10 geben?
Tiergeschichte?
Also Tiersituation, Tier...
Welcher Tiersituation würde ich eine 10 geben? Da müsste ich jetzt lange buddeln, aber...
Hamburgs Schwäne.
Da würde ich schon eine Referenz finden. Du kannst einfach nach Cute Animal bei Google suchen. Da findest du eine Menge.
Ach, das Benjamin.
Ist,
das
ist ja nun sowas von fantasielos.
Also zum Beispiel dieses berühmte, also Pandas grundsätzlich.
Pandas. Ich habe eine sehr steile These zu Pandas. Schön, dass wir darüber reden. Ich finde, also wenn es eine Sache gibt, die mich in meinem Leben nicht interessiert, die ich sowas von uninteressant finde, dass ich da überhaupt noch nicht mal drüber nachdenken möchte, sind es Pandas.
Dann zeige ich dir gleich mal ein Video, das wird das Ende.
Und das mit dem niesenden Baby?
Nein, aber
Panda so rollt.
Ja,
das ist sehr süß. Das sind einfach dumme...
Du solltest vielleicht mit den Podcast-Leuten Brüder zum Thema Panda-Diplomatie.
Panda-Diplomatie, 1 Million Euro zahlt Berlin jedes Jahr an Xi Jinping persönlich.
Ja, die Chinesen verdienen richtig viel Geld mit ihren Pandas.
Das ja, ist wirklich so.
Weil die so niedlich sind und überall gesehen werden und wollen.
Das, ja.
Okay. Alle wollen
alles, alles mal gesehen Pandas werden.
Cool. Ich finde Pandas wirklich süß.
Ja, Pandas sind
und ich finde es richtig niedlich, wie Pinguine watscheln.
Mann, es geht doch um echt erlebte...
Echte Tiere!
Echte Erlebnisse, echt gesehene Situation, wo du sagst, boah, das ist so süß, mir kugeln gleich die Augen aus dem Kopf.
Aber ich muss ja auch, also es könnte ja wäre auch denkbar, dass ich sage,
du
ich habe noch nie eine Zehen gesehen. Also ich, es
dann wirst einfach, du auch niemals eine Zehen
ich finde
sehen.
Einfach Tiere, vielleicht, finde ich Tiere einfach nicht so niedlich, dass die Zehen erreichen.
Aber es gibt doch mal eine Tierniedlichkeitsskala.
Also es gibt, also du musst davon ausgehen, dass etwas, was du gesehen hast, eine Zehen ist.
Und dann, übrigens, das kein dann, Kind kann so süß sein wie ein Tier auf der ganzen Welt.
Ah, weiß ich nicht.
Na, also zumindest keins, was ich hier gesehen habe.
Faktor 20 vielleicht drüber, die Kinder über den Tieren. Aber... Ich sag ja, das ist süß. Es ist eine 4 süß.
Ich möchte ganz.
Und bei ihr sagt, es ist eine 5 süß. Und das ist süß.
Wir müssen uns langsam.
Super süß.
Wir müssen uns langsam aufs Ende zu bewegen. Ich möchte dir mal hier kurz eine These von Benny nochmal offenbaren. Die.
Oh, jetzt holst du dich ganz gemein geschützt. Ich weiß genau, was du willst.
Ich will ja mal nicht alleine sein.
Du willst nur mit mir noch einen mitgeben.
Mit meinen Entsetzen über Aussagen von dir. Benny hat die These geäußert und auf mehrfache Nachfrage immer wieder verteidigt. Er behauptet, Gedankenexperiment, es gäbe aus irgendwelchen Gründen, Pandemie, keine Ahnung, Katastrophe, zack, keine Menschen mehr auf der Welt. Mhm. In dem Moment, wo es keine Menschen mehr auf der Welt gibt, hätten Tiere keinen Wert mehr.
Ach herrje.
Ich weiß nicht, ob ich das so
der
gesagt
Wert,
habe.
Der Wert von Tieren bemisst sich nur an den Menschen, die sie bewerten.
Ja, ein bisschen, so habe ich das gesagt, aber ich habe nicht gesagt, dass sie keinen Wert haben. Sie haben einen Wert als Lebewesen natürlich, aber wenn niemand, dann ist irgendwie egal. Ich finde, ohne Menschen ist die Welt schon
genau,
ein bisschen egal.
Ohne Menschen sind Tiere egal.
Ja, also es würde mich nicht, also das Schicksal der Welt ohne Menschen würde mich nicht sehr interessieren.
Es ging um die Frage, wenn der rote Knopf kommt, man kann die Menschheit auslöschen, von wegen Klimawandel stoppen und
ja,
so. Ne?
Keine bringt nichts.
Bringt nichts, weil dann hat ja nichts mehr einen Wert. Und ich habe gesagt, natürlich hat die Welt noch einen Wert, weil ja dann alle nicht-menschlichen Lebensformen vielleicht noch einen bewohnbaren Planeten
finden. Ich würde da gerne wieder eine Nachfrage stellen, weil ich glaube, ich bin bei beiden von euren, also ich best of both worlds. Ich versuche das jetzt zu vereinen. Ich würde das Konzept Wertigkeit gerne mal kurz in Frage stellen. Wer bringt denn überhaupt den Wert in die Welt?
Und laut da bin Benny ich, die Menschen.
Da bin ich bei Benny und sage, das sind die Menschen.
Mhm.
Insofern als.
Ach, das ist die Philosophie,
so.
Denke.
Und dann, wenn die Menschen nicht mehr da sind, hat natürlich nichts mehr einen Wert.
Ja.
Auf der anderen Seite würde ich sagen, er ist ja auch völlig egal.
Aber weißt du?
Aber im besten Sinne, also nicht
möchte,
so wie Benny jetzt sagt.
Ich möchte zum ersten Gedanken, da
doch,
möchte ich gerne anknüpfen.
Da kann ich mit.
Guck mal, wenn man jetzt, und wir können das gerne.
Ja, ich wurde ein bisschen bösartig ausgelegt.
Jetzt muss ich mal ganz kurz hier die beiden PhilosophiestudentInnen ansprechen. Wenn man jetzt sagt, mit drüber nachdenken, kann man tierischem Leben einen Wert zusprechen?
Sage ich schon mal nein.
Kann man nicht?
Nein.
Tierisches Leben hat keinen Wert.
Ich finde, das Konzept, einem Lebewesen einen Wert zuzuweisen, würde ich stark hinterfragen.
Ist Menschen exklusiv?
Ja.
Also das ein Tier kann einem Tier keinen Wert zuschreiben.
Nee, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Der Mensch ist zwar ein Tier, nur mal ganz kurz Disclaimer an
korrekt.
Der Stelle.
Korrekt. Gut, dass du die Verbindung aus Philosophie und Biologie hast.
Semantik. Darüber reden wir jetzt nicht.
Und ich bin der Germanist.
Ich möchte jetzt bei dir anknüpfen, weil du stellst das ja komplett in Frage. Dann da kann man auch nochmal gesondert drüber sprechen.
Machen wir mal eine gesonderte Folge.
Dann laden wir Benny aus. Wir sind ständig unterbrochen.
Ja.
Nein, pass auf. Also, wenn du sagst, der Mensch kann dem Tier einen Wert zu sprechen. Und wenn der Mensch nicht mehr da ist, kann er das nicht. Aber das würde ja bedeuten, dass der Wert, den der Mensch dem Tier zuspricht, wenn er da ist, der Mensch, ja rein virtuell ist. Und
ist
nicht
ein
und
reines Konstrukt.
Ein reines Konstrukt. Ja. Aber was, das, wozu macht man das denn dann?
Weil man Mensch ist.
Weil
man empfindungsfähig ist.
Aber das braucht man, also das hilft doch dann gar nicht.
Nee, nur dem Menschen.
Ja, das ist doch bescheuert.
Ja.
Genauso
aber
wie
was,
hast du ja auch nur den
ganz
Menschen.
Kurze Frage, ganz kurze Frage, was ist deiner Ansicht nach denn die Instanz, wenn es nicht der Mensch ist, die dem Tier einen Wert zuweist, wenn der Mensch nicht mehr da ist?
Na, gibt keine mehr. Aber ja. Dadurch, dass, also wenn man aber sich jetzt, wenn der Mensch den Wert erkennen kann, der vorhanden ist.
Du meinst, es gibt einen universellen Wert, ja. Den der Mensch erkennen kann.
Ja.
Okay, das dann haben wir ein philosophisches Problem. Findest Diagnose. Gibt es eine objektive Wahrheit oder nicht? Du sagst ja, wir sagen, glaube ich, nein.
Ist immer konditional, ist immer abhängig von Prämissen.
Ja, natürlich. Aber in diesem Fall
ja, okay.
Sagen wir jetzt mal ich verstehe, kurz nein.
Aber ich verstehe trotzdem deinen Punkt. Du sagst, wenn der Mensch den Wert zuschreibt, dann hat der Mensch den Anspruch, dass der Wert auch, und das ist ja auch bei universell ist, das ist ja auch sowas wie bei Menschenrechten und sagen, wir sagen, ja, das stimmt.
Ja.
Und dann müsste es auch unabhängig von Menschen
sein. Und darauf hat man sich aber irgendwann geeinigt. Ich verstehe schon euren Punkt. Aber wenn das meine Lebensüberzeugung wäre, dass alles im Grunde nur virtuell vorhanden ist, weil wir uns darauf geeinigt haben, das finde ich super deprimierend.
Aber ich, also da bin ich dann wieder so weit zu sagen, dass es im besten Sinne keine Rolle spielt. Weil wir haben uns auf Prämissen geeinigt, dass wir etwas einem Wert zuschreiben. Und das ist unsere Grundvoraussetzung, die Basis, auf der wir zusammenleben. Und wenn diese Basis, wenn man diese Basis anzweifeln möchte, kann man das tun. Das hat aber nichts damit zu, also keine Auswirkung auf das Leben, was wir auf dieser Basis führen.
Naja, hat es eigentlich ja doch, weil es wird ja ganz viel angezweifelt, weil wenn das nicht angezweifelt werden könnte, gäbe es zum Beispiel keine Massentierhaltung.
Und oder keine Robbenkeuler.
Und keine Robben. Um da nochmal diesen sehr großen Bogen zurückzuspannen. Sehr gut, das funktioniert in dieser Folge ausgezeichnet. Okay, ich verstehe euren Punkt. Aber ich fühle ihn nicht. Ihr seid wie Bayern.
Du fühlst es einfach nicht?
Ich fühle es einfach nicht.
Ich möchte nochmal ganz kurz...
Und es macht mir Angst.
Wie Bayern. Ich möchte nochmal eine ganz letzte, die Drei-Getränke-Theorie.
Nein, dann würde ich vorher nochmal ganz kurz sagen, das ist für mich, du sagst, es ist deprimierend, für mich ist das das Wunderbare.
Ja.
Das ist das Tolle, Wahnsinnige am Menschen.
Dass alles aushandelbar ist.
Wie wundervoll, beruhigt mich auch.
Wie wundervoll der Mensch ist, dass es ihm möglich ist, in einer Welt, die eigentlich sozusagen eher durch Zufall und durch jeder für sich und irgendwas ist halt, in der Lage ist, Bedeutung zu geben und Werte zu schaffen und über sich selber hinauszuwachsen. Das ist die große Wunderbarkeit
verstehe ich,
der
aber
Menschheit.
Wenn man das quasi weiterdenkt, bedeutet es das auch, dass es genauso möglich wäre, Dinge, die ich jetzt für mich ganz persönlich mit sehr viel Wert auflade, weil ich die sehr wichtig und wertvoll finde, auch genauso gut im Konsens negiert werden könnten.
Ja. Aber es geht ja nicht um Konsens, sondern es geht um, also es ist ja keine demokratische Entscheidung.
Nee, das stimmt.
Und ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich ein absolut beruhigender Gedanke, weil das ganz viel, also das gibt einer Entscheidung über Prämissen einen sehr großen Wert.
Mhm.
Und stimmt. Anders als du jetzt sagen würdest, es nimmt den Wert von dem, also ich finde, es gibt dadurch eine enorme Strahlkraft dem, was wir dann wirklich als die Grundlage entscheiden, dessen, worauf wir unser Leben basieren wollen, sozusagen.
Um jetzt nochmal einen Bogen zu den Erstsemestern des Philosophiestudiums zu schlagen, das war nämlich genau der Konflikt. In der Staatstheorie von Locke und Hobbes geht es nämlich genau darum, und da wird immer dieser Naturzustand beschrieben, da wird im Grunde die Welt beschrieben ohne Wertzuschreibung. Indem alle versuchen einfach nur zu überleben und dafür und dann
reine
der Schritt
Philomonologie.
Der Schritt daraus und der Schritt daraus zu gehen zu sagen, wir machen einen, das nennen die dann Staatsvertrag, wir übertragen Recht an andere und damit wir Sicherheit haben und damit dadurch kommen wir überhaupt. Das ist eigentlich ein total positives Bild, dass du sagst, der Mensch ist in der Lage, aus diesem jeder gegen jeden. Denn wenn du die Tiere sich selbst überlässt, die zeigen keine Gnade. Der Habicht frisst meinen Huhn gnadenlos weg. So.
Ja, gut.
Und natürlich sind Tiere auch so dazu fähig, bestimmte Sozialformen zu bauen und so weiter. Da verschwimmt es dann so ein bisschen und da ist es vielleicht nicht so richtig, das zu cutten. Aber trotzdem ist der Mensch in der Lage, das alles zu reflektieren und aufzubereiten.
Und der Mensch ist auch in der Lage, bestimmte Menschengruppen als minderwertig
zu definieren. Ja, das ist er auch. Ja, na klar.
Und das ist
es hat ja alles furchtbar. Schattenseiten auch.
Ja, so aber wie ich finde den
Oppenheimer.
Ambiguitätstoleranz.
So wie Oppenheimer.
Nee, das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Nein, Ambiguitätstoleranz ist ein schönes Schlagwort und jetzt kommen die Drei-Getränke-Theorie.
Warte kurz, ich wollte noch eine Sache sagen, aber ich glaube, ich habe es
vergessen. Ich muss so pissen.
Warum warst du eigentlich gerade nicht in unserer
drei Getränke
wunderbaren
Pause? Ich musste nicht.
Aber jetzt ist es in den letzten
55 Minuten und eine Stunde.
Okay, mach mal die Drei-Getränke-Theorie.
Also, ich habe die Drei-Getränke-Theorie. Ich glaube, dass das Leben immer besser ist, wenn man drei Getränke hat.
Das immer zu jeder Zeit. Ich finde das erstaunlich.
Also das heißt immer, greifbare Nähe. Drei verschiedene Getränke.
Ich bin sehr traurig, dass ich gerade nur zwei habe.
Aber Moment mal, heißt das, reicht es auf, wenn im Kühlschrank noch ein Apfelsaft steht?
Nein, hier, ich sitze an meinem Computer und arbeite und ich habe drei Getränke jederzeit zur Verfügung.
Das finde ich krass, weil das ein ganz anderes Denken über Getränke ist, als das, was ich kenne.
Ja, ich fordere euch hier heute mal ein bisschen heraus.
Wirklich?
Und die Theorie geht noch weiter, aber das ist vielleicht jetzt hier nicht der richtige Ort, drei Bücher gleichzeitig zu lesen. Auch großer Fan. Aber bei Getränken, also es müssen drei möglichst unterschiedliche Getränke sein.
Das eins wäre meine nächste Frage.
Eins ist meistens für die körperliche Reaktion. Also sowas wie Alkohol, Kaffee, Matcha-Tee, irgendwas, was putscht oder mich runterbringt.
Liquid Ecstasy.
Ja, auch toll. Eins ist fürs Wohlfühlen. Tee, Kakao.
Liquid Eggs.
Und eins ist für die Hydration.
Ja, da kommst du nicht mehr mit.
Also das Einzige... Also
das ist immer Wasser?
Ja.
Oder auch Saft?
Nein.
Also
Saft
Schorle.
Ist fürs Gutfühlen.
Schorle ist auch fürs Gutfühlen, aber auch für die Hydration.
Ja, man kann natürlich, und da kommt die Theorie dann ins next level, man Wasser. Kann das natürlich auch kombinieren und sagen, okay, ich habe ein Getränk, was mich aufputscht,
hydriert
und auch noch mir ein gutes Gefühl gibt und das ist vielleicht eine Rhabarberschorle. Aber ich glaube...
Rhabarberschorle putscht?
Ich glaube... Zucker.
Ach so.
Ich glaube...
Ekliger Geschmack.
Ich glaube, es braucht immer drei Elemente in Getränken. Und das Geilste ist, wenn diese drei Elemente auf drei Getränke aufgeteilt sind.
Das finde ich super interessant.
Dankeschön.
Also, in meinem Alltag ist die einzige Situation, wo ich mehr als ein Getränk vor mir stehen habe... Kaffee in Kombination mit Wasser.
Das haben wir schon mal zwei.
Ja.
Und was davon macht dir auch noch ein wohliges Gefühl?
Keins davon, glaube ich.
Das fehlt dir total.
Und wenn dann
und das fehlt dir in deinem Leben? Und
na, ich trinke das bei der Arbeit, da kann ich keinen Alkohol trinken.
Ja, aber du könntest, also wenn du sagst, der Kaffee putscht mich nicht nur, der macht mir auch ein schönes Gefühl, dann sind ja meine drei Punkte abgedeckt.
Ich bin schon mal diversifiziert. Bei mir geht das sogar so weit, dass ich immer daran denken muss, wenn ich Alkohol trinke, muss ich mich bewusst, jetzt trinke ich ein Wasser.
Ach so, ja, genau.
Und da, weil nur über den Kopf, über die Vernunft.
ZW, Zwischenwasser.
Aber wirklich zwischen, nicht gleichzeitig, weil ich nie auf die Idee kommen würde und ich mich das auch irritiert und seltsam finde, wenn ich zwei, dann weiß ich nicht, was nehme ich jetzt und wann trinke ich was und dann gehen die Geschmäcker durcheinander.
Es gibt auch so einen Glitch, dass du da hingreifst und dann kurz überlegst, was du nimmst und dann...
Glitz. Dadurch musst du dich auch entscheiden, was du jetzt am meisten brauchst.
Mir ist noch ein zweites Beispiel eingefallen. Manchmal, also bei mir ist es so, ich kann niemals zum Essen Alkohol trinken. So Wein oder Bier zum Essen, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Was ich aber manchmal mache, ist, wenn ich was koche oder wenn man Essen bestellt, in fröhlichen Runden, dann trinkt man schon mal ein Bier oder einen Wein und dann bin ich vielleicht halb fertig mit dem Getränk. Dann kommt das Essen, dann muss ich aber dazu... Was trinken?
Cola.
Cola trinken. Und solange ich esse, trinke ich dann halt die Cola dazu aber und lasse dann das alkoholische Getränk stehen. Und erst wenn ich mit dem Essen fertig bin.
Finde ich auch interessant. Also alles, was ihr sagt, unterstützt meine Theorie, weil du brauchst zum Essen was, was dir ein gutes Gefühl gibt.
Ja.
Das ist Cola.
Ja.
Und Cola erfüllt noch einen zweiten Effekt, es putscht.
Ja, bei mir ist nicht mehr gefühlt gehen. Also
ja, aber vielleicht dein unterbewusst. Körper vielleicht
ja, das mit den Büchern finde ich auch interessant, weil bei Büchern bin ich, also ich könnte niemals, also abgesehen davon, dass ich viel zu wenig lese oder einfach wenig lese, lassen wir mal die Wertung weg, ich könnte nie mehr als ein Buch gleichzeitig lesen.
Immer
aber immer mindestens zwei Serien gleichzeitig ist geil, sonst fühle ich mich nicht wohl und lost. Und eigentlich immer mindestens 10 Videospiele gleichzeitig.
10.
Was ist denn da los? Ja, da brauche ich diese Auswahl, je nachdem, wie ich mich gerade fühle und was. Also 10 ist ein bisschen übertrieben, aber...
Erweitern und sagen, man braucht immer x Reize, aufgeteilt auf Getränke, Medien, Nahrungsmittel.
Und die kann man beliebig verteilen.
Aber
ich trinke auch einfach insgesamt zu wenig. Ich trinke einfach nicht.
Ja, das ist ein Grundproblem bei dir.
Ich trinke einfach hauptsächlich aus dem Wasserhahn.
Und nur dreimal am Tag und dann gleich jeweils einen Liter.
Immerhin.
Und ich muss mir jetzt richtig zwingen, im Büro mir immer einen Tee zu machen.
Aber
die Drei-Getränke-Theorie, das
macht euch darüber mal Gedanken.
Neu für mich.
Da kann man mal
ich frage mich, ob wenn ich das gezielt implementieren würde in mein Leben, ob ich davon profitieren würde. Und ich wüsste nicht genau, was bei mir das Putschgetränk sein könnte.
Vielleicht, wenn du ein Putschgetränk findest, was dir auch noch hydriert, dann hättest du sozusagen zwei von drei Fliegen mit einer Klappe
geschlagen. Aber ich will sie ja, das ist ja genau jetzt das, was mich reizt, dass ich es genau aufteile.
Ach so, ja gut.
Und Wohlfühlgetränk kann bei mir eigentlich nur Kakao sein.
Oder Liquid Ecstasy.
Bisschen Tee. Und Liquid Ecstasy muss ich vielleicht einfach mal ausprobieren.
nicht mal vorzeitig urteilen. Okay, pass auf, liebe Freunde und Freundinnen da draußen und auch hier im Raum. Das war eine lange Folge, jetzt schon. Ich möchte aber noch zwei Abschlussfragen an Mahé stellen.
Ja.
Und zwar ist das eine, das muss jetzt gar nicht qualifiziert komplett auf alle Kategorien richtig sein, aber ich hörte, du bist ein Serienkonnoisseur. Konnoisseurin, um das mal zu...
Ja.
Um das französische Wort zu gendern. Wir reden hier häufig und gerne über so Tipps, die wir so gerne mal auch unseren ZuschauerInnen ZuhörerInnen mitgeben möchten. Hättest du so aus dem Stegreif so drei Serien...
Drei!
Oder zwei oder fünf
die oder... Die Drei-Serien-Theorie.
Die Drei-Serien-Theorie. Welche drei Serien sollten die Leute als nächstes parallel zueinander gucken?
Parallel zueinander... Nee, ich würde davon abraten, diese drei Serien parallel zueinander zu gucken. Aber, und das habe ich dir auch schon empfohlen, Benni, Broadchurch ist einfach eine großartige Serie. Ist schon ein paar Jahre alt.
Bei Netflix, ne?
Ja, gibt es, glaube ich, noch bei Netflix. Großer Fan war ich auch von Killing Eve. Aber da eher tendenziell, also erste Staffel sowieso stabil. Alles Weitere ist ein bisschen Geschmackssache.
Genau das habe ich auch gesagt über Killing Eve.
Sehr ja, gut. Und... Dritte, muss ich jetzt möglichst was an... Ah, ich sag einfach mal Sex Education, wir sind in einem ganz anderen Bereich, aber viel ganz Tolles dabei, popkulturell sehr interessant, medientheoretisch sehr interessant, visuell interessant, Musik interessant, Schauspieler interessant, Kostüm interessant, Licht interessant, Kamera interessant, alles interessant, aber halt Coming of Age.
Ja. Ich gar
also muss man mögen und sehr britisch, aber auch das liebe ich sehr.
Coming of Age von Leuten, die zwar Coming of Age Alter spielen, aber ganz offensichtlich schon Ende 20 sind.
Das muss, mindestens, wenn nicht vielleicht sogar Mitte 30.
Muss man auch ein bisschen umgehen können.
Ja.
Zweite also, Frage.
Zweite Frage toll. Ist, und das ist jetzt wirklich ganz von Herzen ernst gemeint, wie hat dir das hier heute gefallen?
Ich bin sehr, sehr großer Fan. Nein, wirklich, im Ernst. Es war wirklich wunderbar. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich relativ unvorbereitet reingekommen bin. Aber ich glaube, das war vielleicht gerade ganz gut.
Das ist Teil des Konzepts, würde ich sagen.
Ja, aber ihr seid ja vorbereitet insofern, als dass ihr von Anfang an dabei wart. Ja, ihr seid praktisch der Podcast. Also wenn die Leute das nicht wissen sollten, diese zwei Männer...
Das hat noch nie jemand zu mir gesagt.
Nein, es ist mir eine große Ehre, die erste Gästin zu sein, oder?
Ja, die erste Gästin.
Ja.
Mir hat es sehr gut gefallen. Es hat sehr gut gepasst, sehr gut geklappt, es hat sich super.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet.
Eingefügt, aber war trotzdem ein anderer Twist. Oder
absolut.
Nicht?
Aber wir haben irgendwie gut trotzdem alle miteinander gevibed.
Wir haben
gevibed.
Vielleicht habe ich euch zu oft unterbrochen.
Nein.
Tut mir
hast
leid.
Du überhaupt
weniger als ich das in der Regel tue bei dir.
Sehr viel weniger. Und irgendwie hat Benni sich jetzt auch zurückgehalten.
Habe ich, ne?
Deutlich, deutlich zurückgehalten.
Ja.
Stark. Toll. Ich bin sozusagen ein guter Einfluss auf beide gewesen.
Ja, ja, wirklich.
Ihr habt jetzt Hausaufgaben,
Jungs. Nee, ich war gut wie immer. Also auf mich hast du weder positiv noch negativ beeinflusst.
Figur in der Bank.
Als ich das Gefühl hatte, dass ihr euch da ein bisschen zu sehr reinnördet in das Psychologie-Thema, Philosophie-Thema, bin ich auch gut dazwischen gegangen. Ich habe nämlich das.
Du bist zufrieden mit dir?
Ich bin sehr zufrieden
sehr
mit dir.
Sehr gut.
Ich hab,
wenigstens einer von uns.
Ich habe nämlich als einziger Mensch in diesem Zweier-Podcast immer unsere ZuhörerInnen im Hinterkopf. Benni ist immer frei von der Leber weg, was ja auch seinen Reiz hat. Aber irgendwann muss immer das ganze das Haus zusammenhalten.
Also als Duo funktionieren wir auch durchaus gut. Mein Vater sagt immer, dass wir am Ende jeder Folge einfach nochmal richtig auslaufen und uns richtig sagen, wie geil wir sind und wie geil unser Podcast
und
ist.
Und jetzt machen wir das.
Jetzt bestätigen wir das nochmal. Aber das ist ja schön, das von außen auch nochmal gehört zu haben. Mir hat das sehr gut gefallen. Das ist eine sehr lange, sehr interessante Folge. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Und ihr freut euch auf die nächsten 141 Folgen.
Lass mal eine Bewertung da. Genau. Habe ich rausgehört.
Fünf
und zwar gerne über 4,5. Richtig, nicht wahr?
Ja,
damit die Quote ein bisschen nach oben
geht. Da geht nur 5.
Da geht über 4,5 ist 5.
Ja, in dem Sinne.
haut uns wieder nach oben. Pedert uns nach vorn.
Pedert uns mal nach vorn, denn Peter ist schließlich ganz vorn.
Der hat immer 5 Sterne.
Ja. Ja, vielen Dank. Danke an euch, dass ich dabei sein durfte.
Danke an dich. Es war uns ein inneres Blumenpflücken.
Vielleicht oder bis irgendwann mal wieder.
Wie Benni sagen würde, ein innerer Reichsparteitag.
Moment, das sage ich nicht.
Das habe ich mal von
mir
schon mal
gehört. Nein, das habe ich erzählt, dass das mal eine Moderatorin über Miro Klose gesagt hat und dass das ein Skandal
Moment
war.
Moment verlassen wir unauffällig den Aufnahmebereich.
Wir fransen wieder aus. Sag bitte die zauberhaften Worte.
Gehabt euch wohl.